total schön. Wenn man irgendwie versucht, einfach positiv immer sich weiter zu verwirklichen, was ich tatsächlich gemacht habe, ich bin nie stehen geblieben. Mhm. Ich habe immer versucht, irgendwie weiterzuarbeiten und das, was gerade kommt, das ist gerade richtig und da versucht, mehr Energie reinzubringen und das weiter voranzubringen und gar nicht so unbedingt ein Ziel zu verfolgen, sondern einfach weiterlaufen. Einfach weiterlaufen und alles positiv zu nehmen, so wie es kommt und daraus zu lernen und weiterzumachen. Und dann kommen auch alle guten Dinge eigentlich irgendwie auch wieder zurück.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Hallo ihr Lieben, ich sitze am Tisch mit ausreichend Abstand gegenüber von Kenzie. Hi Kenzie.
Hallo, freut mich sehr.
Schön, dass das klappt. Das ist ja total super, weil du bist zurzeit stationiert in Deutschland tatsächlich.
Mhm, genau.
Weil eigentlich sind ja deine Wurzeln in Spanien immer noch, oder?
Ja, also in Spanien aufgewachsen, von klein auf. Wurzeln auch wieder ein bisschen komplizierter.
Ja.
Mein Vater war Schweizer, meine Mutter Ägypterin. Kann man sich jetzt entscheiden, wo die Wurzeln hingehen. aber ja, von klein auf aufgewachsen in Spanien und lebe jetzt zum ersten Mal seit einem Jahr in Deutschland.
Der Liebe wegen und auch dem Job wegen, oder?
Genau, beides. Hat sich beides eigentlich ganz harmonisch zusammengefügt. Mit Cavaluna, schön. Der Job, der war hier in der Nähe. Und gleichzeitig habe ich ja auch meinen Partner gefunden.
Ja, schön. Ja, wir sind in Wuppertal-Ronsdorf. Lustigerweise ist das, wo meine Eltern herstammen. Mhm. Die sind damals 1984 aufs Land gezogen, um einen Hof mit Weidefläche zu kaufen. Mhm. Und deswegen bin ich jetzt quasi fast wie zu meinem Opa und Oma gefahren, zu dem Elternhaus. Hat mich ein bisschen daran erinnert. Ja, ich habe die Zeit genutzt. Es ist der zweite Corona-Lockdown, der aber gerade gelockert wird. Und deswegen hast du Zeit, was ich ja dann bei Insta sehe, dass du ein bisschen mehr zu Hause bist, so wie es scheint, und trainierst. Genau. Und deswegen freut es mich total, dass ich hier sein darf und dass wir uns in Ruhe unterhalten können. Ja, dann du warst 30 dieses Jahr, habe ich gesehen.
Ne? Ja,
30. Dann gibt's dann wahrscheinlich nicht so ein rauschendes Fest wie normalerweise. Ja, cool. Also du bist in Spanien geboren?
Nein, stimmt gar nicht. Ich wollte gerade sagen, genau. Nein. Ich bin geboren in Deutschland und zwar, weil meine Mutter, wir haben zwar schon in Spanien gelebt, also meine Eltern haben in Spanien gelebt, mein Bruder auch schon. Aber meine Mutter war der Meinung, dass die ärztliche Versorgung in Deutschland besser ist und dass es und ist aus dem Grund eigentlich mit mir im Bauch nach Deutschland geflogen, hat 3 Monate dort verbracht, bis ich zur Welt kam und ich habe einen deutschen Pass. Mhm. Und dann ist sie mit mir nach Spanien geflogen.
Ah, also deine Mutter ist halb Ägypterin oder
genau.
Ganz?
Meine Mutter, ja, also 3/4 Ägypterin, 1/4 Schweizerin. Ihre Mutter war auch zur Hälfte Schweizerin.
Okay, also haben deine Eltern sich in der Schweiz kennengelernt?
In Deutschland.
In Deutschland. Okay, alles kommt zurück nach Deutschland. Du kommst halt nicht drum rum.
Meine Mutter war zwar Ägypterin, aber die Eltern waren eigentlich aus sehr gutem Haus, was man so für Ägypten halt gutes Haus nennt, und haben die Kinder auf eine deutsche Schule gebracht. Normalerweise so der unterste Stand ist so die arabischen Schulen, ein guter Mittelstand ist die englischen Schulen, aber die best angesehensten Schulen sind tatsächlich die deutschen Schulen und deswegen war ihre zweite Sprache Deutsch. Und dann hat sie angefangen zu studieren mit 18, 19, ich weiß nicht genau, und ist dann nach Aachen gegangen und hat dort studiert. Oh. Und dann hat sie dort auch angefangen zu reiten und hat dort meinen Vater, Jean-Claude, kennengelernt.
Genau, Jean-Claude Disley ist natürlich für alle vom Westernreiten her ein Riesenbegriff, weil er ja die Westernpferde noch dort, die Quarter nach Deutschland mitgebracht
genau.
hat. Ende der 70er, Mitte der 70er, sowas.
Ah, frag mich nicht nach Jahrzeit.
Ja, also wirklich, wirklich früh.
Aber ja.
Das hat auch der Kai Wienrich, der auch ein Podcast-Kollege war, der auch schon lange dabei ist, der hat das auch ein bisschen erzählt. Also dank Jean-Claude haben wir viele Quarter, also ich glaube, der Kai, auf jeden Fall haben ein paar meiner Podcast-Partner erzählt, wie sie Jean-Claude auf Messen haben reiten sehen.
Genau.
Das war damals so revolutionär neu.
Ja.
Das hat man ja nie gesehen.
Er galt ja als der Cowboy, der die ersten Quarter Horses nach Europa gebracht hat.
Genau.
Hat man ihm das nachgesagt.
Ja. Daher kenne ich ihn auch. Also er hat Kurse bei uns auf der Anlage gegeben. Wir direkt haben uns gar nicht so lange kennengelernt. Wir sind auch ein bisschen auseinander alterstechnisch, aber unsere Eltern kannten sich schon immer.
Ja, das stimmt.
Genau. Ja, schön. Und dann sind deine Eltern zusammen nach Spanien gegangen und haben da die Hacienda gegründet.
Ja, zuerst, mein Vater war Bauingenieur und in der Schweiz, hat dort auch einiges gearbeitet und hat dann irgendwann entschieden, so, ich habe jetzt genug hier gezeichnet und gemacht und er hat keine Lust mehr auf die Schweiz und er geht jetzt nach Amerika. Und dann ist er nach Kalifornien und Texas, gegangen und hat dort, ist quasi dort zum Cowboy geworden. Mhm. Dann hat er die Quarterhorses gebracht, dann hat er erst meine Mutter kennengelernt und dann wollte er mit meiner Mutter eigentlich wieder zurück nach Kalifornien, nach USA. Mhm. Sie sind auch nach USA gegangen für eine Zeit, aber als es dann ernster wurde, sie haben auch lustigerweise in Las Vegas geheiratet.
Sehr cool.
Und dann wird es dann ernster. Und dann haben sie aber gesagt, seine Mutter hat halt gesagt, sie möchte nicht als Ägypterin, also ursprünglich Ägypterin, möchte sie nicht in USA wohnen, sondern ob man sich nicht in Europa ein anderes Land aussucht, was ähnlich ist wie Kalifornien vom Klima und auch Pferdeland.
Schönes Wetter.
Genau, das war eigentlich der Punkt. Und dann haben sie halt Andalusien gefunden und haben dort das Glück gehabt, die Hacienda zu finden und haben sie erstmals gepachtet eine Zeit lang, bis sie dann komplett übernommen haben.
Was heißt denn, also Hacienda hört man ja immer wieder in Spanien, heißt das Ranch Farm? Also
ja, Hacienda, also es gibt verschiedene, es gibt ein Rancho. Rancho ist so eine kleine Parzelle mit einem Häuschen. Mhm. Dann gibt es eine Finca ist schon ein bisschen größer und hat vielleicht auch ein bisschen Tiere. Mhm. Und eine Hacienda ist dann eigentlich schon ein großes
Gut.
Eine Ranch, ja, wie so ein Gut.
Ranch,
ein,
Ranch. Ja.
Ein großes Anwesen mit Land, Tieren. Und in einem großen Haus. Also wir haben das so ein bisschen nach Größe in Spanien geordnet.
Und da bist du dann mit deiner Mutter hin, hast du ja von erzählt. Das heißt, du bist bilingual aufgewachsen?
Ja.
Deutsch genau. Und Spanisch?
Genau.
Und Englisch sprichst du ja auch? Ich habe schon englischen Podcast von dir gehört.
Ja. Ja, Englisch spreche ich auch, genau. Ich glaube, das ist dem Hotel geschuldet. Ne? Wir haben ja das Hotel da und dann kommen immer viele Gäste von überall. Mein Vater hat ja auch Französisch gesprochen. Meine Mutter hat auch Französisch gesprochen. Meine Mutter konnte 5 Sprachen. Und von daher habe ich die Sprachen eigentlich so übernommen, die wir alle immer irgendwie untereinander geredet haben. Also
cool.
Deutsch, Spanisch war Standard. Mein Kindermädchen war eine Spanierin, meine Schule war Spanisch, meine Mutter Deutsch. Und dann die anderen Sprachen kamen dann so im Hotelleben.
Ja. Also das war schon immer ein Ferienbetrieb, also professionell.
Genau.
Daher kenne ich es auch, dass man mitbekommen hat, dass Kunden in Spanien zum Reiten waren. Und da ist oft euer Namen gefallen. Und dann bist du da mit groß geworden.
Genau, ich bin in einem großen Bauernhof, Ferien, Hotel, Pferdehof groß geworden und habe meine Kindheit da verbracht, ja.
Hast du auch das Gefühl, bei uns war das auch so, wir hatten jetzt nicht so riesen Ferienbetriebe, aber wir hatten auch viele Lehrgänge auf der Anlage und man wird so mit vielen fremden Menschen groß, was ja eigentlich sehr positiv ist. Mhm. Deswegen fällt es mir, glaube ich, sehr leicht, auf fremde Menschen zuzugehen, oder?
Ja. Na? Ja, das habe ich auch. Also man weiß nach einer Weile auch, wie man sich in der Öffentlichkeit oder vor Leuten halt einfach zu benehmen hat. Man hat nicht mehr so eine Scheu. Mhm. Das ist natürlich bei uns Kindern schon immer so gewesen, weil wir da eben mit diesen vielen Menschen groß geworden sind. Ich denke schon, dass es fürs allgemeine Leben was ganz Wichtiges ist. Also es ist auf der einen Seite, muss ich immer sagen, hat uns natürlich so ein Stück weit Privatleben gefehlt, weil mein Vater sehr in der Öffentlichkeit stand und meine Mutter immer fürs Hotel da war. Und wir mussten sehr schnell einfach erwachsen werden und im Hotel einfach zurechtkommen. Mhm. Dadurch wurde ein bisschen so das Privatleben natürlich oder dieses Familiäre gab es bei uns halt einfach nicht so. Aber ich sehe das nicht als was Schlechtes, sondern eigentlich nur als Bereicherung. Wenn ich mir so überlege, was ich in meinem Alter so alles so gemacht habe, wo andere Leute in meinem Alter noch wahnsinnig viel Hängungen haben, sowas überhaupt zu tun oder überhaupt so weit zu kommen oder alleine überhaupt so weit zu reisen, dann denke ich mir, war es für mich eigentlich nur gut.
Mhm. Also wenn du von dir sprichst, du hast einen Bruder, das ist der Raphael, korrekt? Oder gibt's?
Es gibt noch mehr.
Ah, das wusste ich jetzt zum Beispiel schon nicht. Raphael kennt man ja, der betreibt jetzt auch die Hacienda. Ne?
Genau, Raphael hat die Hacienda übernommen. Also mein Vater war vor meiner Mutter schon mal verheiratet und hatte aus seiner ersten Ehe noch einen Sohn, den Jean-Jacques, hat aber nichts mit Pferden zu tun. Und meine Mutter war, bevor sie meinen Vater kennengelernt hat, in Deutschland auch einmal verheiratet. Und hat noch einen Sohn, der heißt Moritz. Also habe ich 2 Halbbrüder, die haben beide nichts mit Pferden zu tun.
Sind auch nicht auf der Hacienda groß geworden, oder?
Nein. Okay. Moritz hat eine Zeit lang da gearbeitet, aber ist auch nicht da groß geworden. Und ja, und erst als die beiden zusammenkamen, kam dann Raphael und dann ich. Und wir sind so die Pferdeleute.
Ja, schön, schön. Genau. Und bei euch auf der Hacienda, also dein Vater ganz klar Westernreiten, das heißt, ihr hattet auch Quarter, aber ihr hattet wahrscheinlich auch viele spanische Pferde, oder?
Am Anfang hatten wir nur Quarter. Mhm. Also mein Vater hat ja die ganzen Quarter dahin gebracht und meine Mutter ist ja durch meinen Vater dann in die Westernreiterei reingekommen und hat dann das auch überwiegend eigentlich geritten. Aber nach und nach in Spanien ist ja auch diese Doma Vaquera. Und das ist so ein bisschen, und da teile ich die Meinung von meiner Mutter damals, es ist so eine noch etwas elegantere Reitweise, aber trotzdem eine Arbeitsreitweise. Mhm. Ich sage immer so ein bisschen, es liegt zwischen Dressur und der Westernreiterei. Mhm. Weil du hast, einerseits reitest du einhändig über den Sitz und es hat einen Nutzen, was du da tust. Und andererseits hast du aber noch ein paar mehr Lektionen drin und es ist ein bisschen mehr Eleganz und ein bisschen mehr, die Pferde sind mehr aufgerichtet, sie laufen ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Dressurlektionen sind da drin noch als bei der Westernreiterei. Und dadurch hatte das für meine Mutter einen Anreiz, das eben auch zu machen. Und dann fing sie erstmals an, ein paar Spanischpferde zu kaufen, also diese Dressangres, diese Doma Vaquera-Pferde.
Das ist, das musst du kurz erklären. Ich habe das
schon mal gehört. Dressangres, ja. Dressangres sind Anglo-Hispano-Araber-Mix.
Ja.
Also du hast ja, wenn du sagst spanische Pferde, denkt man meistens an Andalusia.
Mhm.
Und dann Andalusia hat dann viel Hals, viel Walla-Walla-Mähne, wenig Hintern und
strampelt.
Strampelt. Genau. Und kommt nicht vom Fleck dabei. Die meinen wir nicht.
Ja.
Wir meinen die Arbeitspferde. Und das ist eben diese Doma Vaquera, ist ja, kommt ja auch ein bisschen so von diesem Old Buckaroo. Hat, ich glaube, ich denke, es, hat, es ist dasselbe.
Das eine ist Vaquera und
das andere,
ne?
Genau, das eine ist Vaquera, sie haben die Spanisch ausgesprochen und die Kalifornier haben halt die Buckaroos gesagt. Mhm. Prinzipiell ist es nur das B und das V, was da einen Unterschied macht. Es ist Rinderarbeit und sie haben halt einfach die spanischen Pferde gekreuzt. Da kam ja der Araber, kam ja damit rein, der Spanier. Und ich weiß nicht, was sie dann da noch, wie sie da zu dem Anglo gekommen sind, den haben sie auch mit reingekreuzt, um dann wirklich Arbeitspferde zu haben. Sie wollten Pferde haben, die einfach Ausdauer haben, die mutig sind, die wendig sind und die viel Kraft haben. Und da fällt der Spanier weg, der Araber ist zu hibbelig und allein das, das englische Vollblut ist zu nervös auch.
Ist das eine Rasse mit richtigen Papieren?
Spanische oder? Sportpferde, ja.
Okay.
Spanisches Sportpferd, also es keine reine Rasse, aber es ist ein spanisches Sportpferd. Und du benutzt wirklich diese Pferde mit diesen drei Blüten für diese Reitweise.
Weil ich habe gehört, dass sie auch zum Teil Quarter reinkreuzen oder auch Warmblüter. Also
mittlerweile ja. Mhm. Mittlerweile kreuzen sie alles Mögliche rein. Damals waren es wirklich diese drei, die waren ausschlaggebend. Und jetzt fangen sie so ein bisschen an, auch durch diese durch die Stierkampfreiterei. Da haben sie ja Lusitanos auch. Aber sie tun auch oft Quarter damit reinkreuzen, weil die so kräftig sind und so schnell in den so schnellen Wendungen haben und so schnell in den ersten Momenten sind, ne, um so auszuweichen. Und das war aber damals alles nicht so. Ne? Mhm. Wenn mein Vater kam, hat er die Quarterhorses gebracht.
Ja,
er hat sie quasi da ganz rein.
Neu.
Genau. Und in den letzten Jahren fängt es ein bisschen mehr an, auch mit dem Quarter.
Okay, weil ich war vor 3 Jahren mit meinen Schwestern und meinem Vater in Spanien und habe das erste Mal ein Doma Vaquera-Turnier gesehen. Und da sind die wirklich einhändig geritten und dann sind die wie eine Drywork, fast wie eine Reining. Schritt, Galopp, Rollback, Backup, Speed Control, fliegende Wechsel.
Mhm.
Also Rollback hast ja Media Volta da, aber die haben fast einen Sliding Stop gemacht, alle 1 bis 2 Meter. Mhm. Also wie ein Cowhorse.
Vorne halt auch mitgestoppt.
Genau, sie sollten nicht am Rind vorbeirutschen, wie die Cowhorse-Pferde eigentlich. Und da sieht man doch, wie viel Gemeinsamkeiten die ursprüngliche Reitweise hat von der am Rind arbeiten.
Ja,
genau. Und gerade da hat man gesehen, da, also die Deutschen denken ja mal, alle reiten in Spanien Andalusia tatsächlich, wie du sagst, ist so ein bisschen Schubladendenken, ne? Aber da hat man wirklich gesehen, das waren jetzt gar nicht so ultra hübsche Pferde, die waren alle sehr hochbeinig, alle sehr wendig, aber alles einhändig und das ist natürlich neu, da kommen wir ein bisschen zu Working Equitation, im Gegensatz zur Dressur, dass alles einhändig ist und so. Ne?
Genau.
Das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz. Kannst du vielleicht mal Laien beschreiben? Also ich glaube, ich weiß, aber ich finde es interessant von dir zu hören. Weil ich glaube, viele vermischen Doma Vaquera mit Barockreiten.
Echt? Doma Vaquera mit Barockreiten?
Ja, so auf den ersten Blick sind das alles so südländische Pferde mit Aufrichtung.
Ja, wobei Barockreiten, finde ich, auch teilweise eher so diese Wiener Art ist. Dieses Lipizzaner-Reiten, Hofreitschule, Lipizzaner, Wiener. Klar, in Spanien gibt es auch eine Hofreitschule. Aber das ist ja ein bisschen die Reiterei, wo sie die ganzen hohe Schule-Lektionen machen. Das ist keine Arbeitsreitweise.
Mhm.
Und wir sagen dazu, wenn wir in Spanien zum Beispiel Unterricht geben, haben wir auch verschiedene Sparten, wo wir die Leute dann halt den Unterricht geben. Wir haben die Freiheitsdressur, wir haben das Westernreiten, dann haben wir die Doma Vaquera und dann nennen wir das andere, nennen wir die spanische Dressur.
Mhm.
Um uns nicht festzulegen in Barock oder Dressur oder was auch immer. Barock ist für mich nicht wirklich spanisch. Barock ist für mich eher so, kommt eher so aus der Wiener Gegend, ne, die Barockreiterei dort. Oder so halt mit Lipizzanern. Aber prinzipiell ist es fast dasselbe, wie die in der Hofreitschule machen. Also einfach diese hohe Schule. Hohe Schule, Piaf Passage, Levaden, diese Kapriolen, all die Sachen, die Handarbeit, die sie machen, das ist auch viel so barock, aber auch eben
aus der spanischen Schule. Ist da ein spanischer Wettkämpfer für?
Nee, eigentlich nicht. Mhm. Ich kenne keine Wettkämpfe für diese Lektion. Es gibt nur Vorführungen oder halt eben Morphologie, dass die Pferde morphologisch, diese Pferde, die das machen, vorgestellt werden. Oder sonst Dressurwettkämpfe.
Also Dressur und Dürmer Vaquera gibt es quasi, kann man sagen.
Aber nicht in diesem.
Das andere ist dann eher wahrscheinlich, um Zuchthengste zu präsentieren oder so, oder?
Ja, Zuchthengste präsentieren, aber an sich diese ganzen Barocklektionen oder diese Hofreitschullektionen, da gibt es keine Wettkämpfe für. Das sind nur Shows. Das ist nur, um das schöne spanische Pferd darzustellen, ja, zu zeigen.
Okay.
Genau, und für mich ist Dürmer Vaquera halt erstmal schon was ganz anderes, weil es eine Arbeitsreitweise ist. In der Dürmer Vaquera kommt eigentlich keine Piaf, keine Passage, kein spanischer Schritt, keine Levaden vor. Mhm. Das passiert nicht. Braucht man auch nicht am Rind, theoretisch. und du hast wirklich rein die Nutzreitweise. Und da, wie du es vorher schon aufgezählt hast, ne, die Rollbacks, die Spins, wo sie auch die spanischen Pirouetten machen, die harten Stops, die wirklich auf dem Punkt sein müssen, und Speed Control, das Ganze, und einhändig aus dem Grund, weil die Spanier halt die Garrotxa haben. Und dann kommt man zum nächsten Wettkampf. Einmal ist es die Dürmer Vaquera und dann gibt es noch eine Aufstufung eigentlich. Dürmer Vaquera mit Garrotxa. Mhm. Die Garrotxa-Reitweise. Und da hast du ja auch Wettkämpfe mit. Und da reiten die dasselbe.
Genau. Garrotxa ist ja das, was bei dem amerikanischen Cowboy das Lasso ist.
Genau.
Um das Rind zu organisieren, wenn man so möchte. Oder zu separieren. Navigieren, separieren.
Ja.
Die Cowboys machen mit dem Lasso und die Spanier machen es mit der Garrotxa.
Genau. Eine große, lange Stange.
Meistens, sehr lang, ne?
Meistens, also 4,10 ist eigentlich super.
4,10 Meter?
Ja. Du kannst die aber auch 3,60 Meter oder sowas haben.
Was wiegt so eine Stange?
Die echten Garrotxas, die sind ganz schön schwer. Die werden schon, die wiegen, ja, weiß nicht, ob die so ein 6, 7 Kilo wiegen die schon. Das ist halt, das hört sich jetzt erstmal nicht so viel an, aber wenn du das ganze Zeit auf dem Arm hast und du das die ganze Zeit hochhebst, dann ist das schon, also dein Arm ist am Ende fertig. ich reite auch Garrotxa, aber ich habe eine leichte Stange. Ich habe eine Frauenstange.
Solange kein Glitzer drauf ist, ist alles gut. Ne?
Genau. Die wiegt praktisch nichts.
Gibt's, und für die Garrotxa gibt es dann auch, also du hast Wettkämpfe.
Ja.
Was muss man eine Pattern reiten, eine Aufgabe mit Garrotxa oder wie sieht sowas aus?
Also mit der Garrotxa musst du Figuren reiten.
Mhm.
Es gibt Figuren, wo du Traversalen drunter her machst, wo du die Zirkel drumherum machst, wo eine Media Vuelta, also ein Rollback drunter durchmachst oder eine komplette Pirouette durchmachst. Und diese ganzen Bewegungen musst du mit der Garrotxa meistern können. Und dann eben auch sie aufnehmen, mit ihr reiten, sie wieder ablegen, sie am Punkt lassen, sie nicht mehr, wenn die Garrotxa einmal unten am Boden einsticht, sollte sie da bleiben, in diesem ganzen Zirkel arbeiten, dann sollte sie sich nicht mehr bewegen. Und das ist schon recht schwierig, wenn das Pferd dann darunter wechselt, Pirouetten, alles Mögliche macht, dass die wirklich da eingestochen bleibt. Und deswegen ist eine lange gut.
Ja. Das ist der Radius größer,
genau.
Ein bisschen mehr Platz.
Desto länger, desto besser.
Und alles im Galopp?
So Schritt und Galopp, Trab gibt's nicht.
Trab gibt's nicht.
Mhm.
Das ist better raining.
Genau. Ja, das ist eben Arbeitsreitweise. Was brauchst du? Trab ist nur ungemütlich.
Ja.
Kommt
ja,
auf ein Gleichgewicht, also ungemütlich.
5 Stunden Leichttrab neben dem Rind her ist so anstrengend.
Ja, genau.
Ja. Und dafür sind dann auch diese Tresangres am.
Die Tresangres, ja. Die sind genauso für die Garrotxa wie für die Dürmer Vaquera. Ist eigentlich dasselbe, nur eine Stufe höher. Also mit der Garrotxa machst du es, wenn du ein gutes Dürmer Vaquera Pferd hast, dann kannst du mit Garrotxa anfangen.
So quasi der Grand Prix.
Genau. Du kannst keine Garrotxa machen, wenn das Pferd nicht vorher die Dürmer Vaquera kann.
Und jetzt für mich als Laien, also ich kenne den Andalusier. Andalusier sind eigentlich alle spanischen Pferde ohne Papier, oder? Jetzt übertrieben gesagt.
Ja, nee, ja, bestimmt.
Dann gibt es die PAEs.
Die sind halt mit Papiere.
Die Showpferde, kann man so ein bisschen sagen, ne? Und was ist der? Ich kenne den Lusitano, aber wo ist der dazwischen, zwischen diesen ganzen?
Der Lusitano und der PAE war lange derselbe, also war lange dasselbe Pferd. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das jetzt her ist, aber irgendwann haben die sich ja, haben die sich separiert, eben die Portugiesen von den Spaniern mit den Pferden. Und die Portugiesen haben anders selektiert.
Mhm.
Die Spanier haben selektiert nach Ausdruck, Schönheit, viel Hals. Und eben dieses Paddelbewegung, die fanden die immer ganz toll. Und die Portugiesen haben ganz andere Prüfungen. Ihre Prüfungen gehen eher auf Rittigkeit, auf Bewegung, also Gänge. Und ich weiß es nicht genau, ob das auch bewertet wurde, aber sie gehen auch sehr auf den Charakter, dass die Pferde mutig sind, dass sie alles mitmachen, dass sie sich überall durchbewegen. Also sie haben selektiert, die einen haben selektiert nach Richtigkeit und nach Bewegung, die anderen haben selektiert nach Schönheit.
Also so ein bisschen Showlinie und Arbeitslinie, kann man so sagen?
Genau, ja, kann man so sagen. Ja. Prinzipiell war es irgendwann mal dasselbe, aber dadurch, dass die einen wirklich sehr auf Richtigkeit und auf die Bewegung gegangen sind, finde ich, sind die Lusitanos besser geeignete Pferde, um sie wirklich zu reiten. Mhm. Spanier sind sehr schön für Show und sie sind sehr nette Pferde. Mhm. Also du kannst mit ihnen alles machen, auch die Freiheitsdressur, super. Aber wenn du wirklich so Dressur reiten willst und sie wirklich reiten möchtest, dann geht denen halt wahnsinnig schnell die Kraft aus.
Vielleicht nicht hart genug, wenn man das so sagen möchte.
Ja, die haben zu wenig Hinterhand und zu viel Vorhand. Also meistens haben die einen schlechten Rücken. Meistens, ich sag das jetzt sehr böse, das ist aber so mal generell so genommen, hast du einen Andalusier, der hat viel Hals, viel Schulter, bisschen zu langen Rücken und zu wenig Hinterhand in der Relevanz. Mhm. Und ein Lusitano hat vielleicht dann nicht so krass viel Hals, hat aber dafür meistens einen kürzeren Rücken und eine kräftigere Hinterhand und bessere Gänge, mehr Vorwärtsgang.
Ja, interessant. Deswegen, also man kennt sie ja so alle, ne? Aber deswegen ist das mal interessant, wirklich zu hören. Ich glaube, bei den, die Lusitanos, wenn man jetzt so in Schubladen denkt, die haben manchmal ein bisschen gröbere Köpfe, ne? Weil das, die nicht ganz so edel gezüchtet wurden. Genau. Ne?
Das muss ich aber auch sagen, das fanden die Portugiesen immer schön, die sind stolz drauf. Die lieben diese groben Ramsköpfe. Die lieben das.
Da ist ja wieder die Schönheit im Auge des Betrachters.
Genau,
das ist ja auch gut so. Ja, sehr schön. Dann bist du auf der Hacienda groß geworden, bist in Spanien zur Schule gegangen. Mhm. Und hast dann da schon mehr Richtung Doma Vaquera geritten, oder?
Ja, also ich hatte am Anfang, als ich, jetzt fange ich ganz, ganz unten an, ich glaube, ich war 3 oder 4, da hat mein Vater einen alten Hengst gehabt, das war so ein Cutting-Hengst, Dr. Bond hieß der, wie auch immer er ganz hieß, weiß ich nicht, aber Dr. Bond war sein Name und das war sein erfolgreichster, aber dann schon so ein bisschen in Rente gegangener Hengst. Und den durfte ich immer reiten. Das war mein erstes Pferd, bis ich acht, neun Jahre alt war. Mhm. Und dann bin ich eigentlich immer in Western geritten. Ich bin immer den geritten und habe mit dem alles Mögliche gemacht.
Perfekte Lehrmeister, konnte wahrscheinlich alles,
genau,
ne?
Ja, war super. Also von 4 ab bis 8, 9 habe ich den geritten. Und dann habe ich eben mit 9 den James bekommen. Das war ein schwarzer Dressangriss. Mhm. Und den habe ich nicht bekommen, sondern den habe ich tatsächlich mit meiner Mutter auf der Straße gefunden. Also wir sind rumgefahren mit einem Spanier. Meine Mutter wollte Schulpferde suchen für die Doma Vaquera Reitweise. Und es gab in diesem Dörfchen einen alten Mann, der hatte eine alte Stute, die war gar nicht so alt, aber war die Mutter auf jeden Fall von James. Und sie war aber sehr gut ausgebildet. Und dann hat meine Mutter die Probe geritten und fand die ganz gut für die Schule, war eine ganz liebe Stute. Und dann wollten wir die kaufen und an einer Laterne angebunden, etwas weiter unten vom Haus, war eben dieser schwarze Hengst. Der war noch als Hengst da. Und ich natürlich als kleines Mädchen, 9 Jahre alt, bin zu diesem Hengst gerannt. Er hatte nur so eine Schlinge um den Hals, der hatte keinen Halfter. Das war einfach nur so ein Halsding. Und war an dieser Laterne angebunden, hat, glaube ich, einmal am Tag eine Wassermelone bekommen. Das war dann Essen und Trinken auf einmal. Gut. War total dünn. Konnte gar nichts. Und ich habe dieses Pferd gesehen und wollte ihn unbedingt haben.
Wie alt war er da?
Da war er schon 6. Da war schon 6 Jahre alt, Hengst, konnte nichts, war einfach in der Straßenzelle angebunden, dürr wie sonst was. Potten hässlich, aber ich habe mich voll in ihn verliebt. Und habe meine Mutter dann die ganze Zeit zu diesem Hengst und ich schaue mir diesen Hengst an, ein schwarzer Hengst, und schaue ihn ihr an und hin und her und habe ihn dann irgendwie von um die Ecke dann mal Gras gebracht und sie war noch in Verhandlungen mit der weißen Stute. Und dann hat sie sich angeschaut und meinte und wollte ihn am Anfang nicht kaufen, hat auch mit der Stute noch ein bisschen rumgedruckst und dann habe ich so lange eigentlich, glaube ich, sie genervt wegen diesem Hengst, dass sie den Mann darauf angesprochen hat. Der Mann hatte halt einfach keine Box für das Pferd, hatte auch keinen Platz. Und dann hat sie ihn für, glaube ich, was waren das damals, 500 Euro mit dazu bekommen zu der Stute. Und dann dachte sie, na gut, dann kann man ihn mal mitnehmen. Und daraus entstand dann mein alter James. Dann ging mein Abenteuer los mit dem schwarzen Hengst, den mein Vater dann recht schnell kastriert hat, weil er sich gar nicht benommen hat.
Als er dann mal Futter bekommen hat und bei Kräften war, wurde er wahrscheinlich wach, ne?
Genau. Ich fand das natürlich toll, weil ich wollte weiter einen Hengst haben. Der andere war ja auch ein Hengst und ich dachte halt mit 9, ich kann auf jeden Fall mit Hengsten schon umgehen.
Jeder Hengst ist so brav, wie der alte Porter wahrscheinlich.
Genau. Und dem war aber nicht so. Dann hat mein Vater ihn kastriert. Da war ich auch sehr, sehr sauer. Habe, glaube ich, über einen Monat nicht mehr mit meinem Vater geredet. Aber im Endeffekt war es gut. Ich habe mit dem Pferd, glaube ich, alles Mögliche, was man so ausprobieren kann, falsch machen kann, ich habe alles mit dem gemacht.
Das heißt, der war wahrscheinlich auch nicht geritten und nichts, oder?
Man konnte sich draufsetzen, aber der konnte zum Beispiel nicht rechts angaloppieren. Mhm. Hat er nie gemacht und er war halt komplett, also nicht wirklich geritten. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann, fair retten oder einfach keine Ahnung. Ich glaube, er hatte einfach keinen Plan. Ich mit 9 hatte natürlich auch noch nicht so viel Plan, aber habe dann halt einfach versucht, ihn zu reiten. Dann hatten wir noch einen Reitlehrer dort unten, der war auch sehr ein sehr lustiger, sehr Ernst Peter Frei. Mhm. Und der hat angefangen mit mir das Pferd auszubilden. Mhm. Und der war ja auch so für Zirkuslektionen und ohne Sattel reiten. Und der hat mich zum ersten Mal dann darauf gebracht, dass man mal ohne Sattel auf dem Pferd springen kann, dass man ein Pferd hinlegen kann und dass man alle möglichen Tricks auch mitmachen kann. Fand ich natürlich als 9-jähriges Kind super. Mhm. Und habe mit ihm zusammen dann noch einen Dr. Bond auch noch rumgewerkelt und aber auch dann mit James gearbeitet. Und so fing das dann eigentlich an mit dem ohne Sattel reiten und eigentlich dann mit dem Dora-Kira-Reiten von James. Er hat mir geholfen, er hat ihn dann morgens geritten, als ich in der Schule war. Und wenn ich von der Schule zurückkam, bin ich ihn dann geritten. Mhm. Und dann habe ich geübt, all die ganzen Manöver, Seitengänge, da habe ich angefangen, Schulter rein, Gruppe rein. Das habe ich alles mit Dr. Bond damals nicht gemacht. Mhm. Und dann auch die Minuetas geübt und die Stops mehr auf der Hinterhand. Das konnte der ja auch alles nicht. Und dann haben wir uns quasi gegenseitig so das Ganze beigebracht.
Dann ist so eine Leidenschaft einfach für die
Dora Vaquera, genau.
Also ja. Spanische Reitweise kann man ja da nicht sagen, oder?
Ja, spanische doch, Arbeitsreitweise.
Spanische Arbeitsreitweise heißt ja. Das, okay. Ja, sehr schön. Weil so sieht man dich ja heute vorrangig.
Viel, ne? Ja,
also wenn du auf dem Pferd sitzt, machst du ja auch viel vom Boden, da kommen wir auch gleich noch zu. Ja, dann bist du wie lange zur Schule gegangen und danach?
Also ich habe komplett das Abitur in Spanisch gemacht. Bin in Spanisch bis 18, 19. Ich weiß gar nicht genau, wie alt ich da war.
Hast du da schon ein bisschen unterrichtet auch auf der Hacienda, oder?
Unterrichtet habe ich ab und zu, ja. Ich habe ja mit ungefähr, also es ging vorher eigentlich los, da war ich noch in der Schule. Mit 16 habe ich zum allerersten Mal angefangen, mit 14, da war ich 14 Jahre alt, da war die Amerikaner. Mhm. Und dort habe ich dann, natürlich mein Vater war dort und alle, die jetzt auch immer alle dort sind, waren alle da und haben Shows gemacht. Und ich habe mir das immer angeguckt, wir hatten da den Messestand. Und dort habe ich Pat Barelli gesehen. Mhm. Und dann fand ich einfach die Arbeitsreitweise oder beziehungsweise die Reitweise, die Pat Barelli macht oder auch die Bodenarbeit, fand ich mega faszinierend. Und ich stand immer am Zaun, wollte mir das mal angucken, wollte das auch machen. Und dann hat irgendwann mal mein Vater Pat gefragt, ob ich mal mit rein darf. Mhm. Und dann hat Pat mich mal mit in seine Demo reingepackt, hat natürlich ein großes Ding draus gemacht. Kenzie Deasley ist jetzt hier zu Besuch. Und dann durfte ich da auf sein Pferd drauf und dann wollte er mir hochhelfen, aber ich habe das ja schon gelernt gehabt, wie man aufspringt. Mhm. Von dem Ernst Peter, also bin ich von selber hochgesprungen und durfte dann das Pferd ohne Sattel und ohne Zaumzeug reiten. Und das war, glaube ich, das habe ich einmal gemacht. Und als ich zurückkam von der Amerikaner, kam ich nach Hause und sagte, so James, jetzt musst du dran glauben. Jetzt geht's los. Und ich hatte jetzt niemals einen Kurs oder sowas gebucht oder ich hatte niemals irgendwas von ihm, keine Anleitung. Aber von den Sachen, die ich da gesehen habe, habe ich halt dann angefangen, mir selber den Weg zu überlegen, wie kann ich diesem Pferd begreiflich machen, dass ich möchte, dass er das oder das macht.
Also ist das Endprodukt auf der Messe gesehen, wie es aussehen sollte. Und hast dir dann so ein bisschen autodidaktisch da Gedanken zu gemacht.
Genau. Hab dann immer ab und zu mal meinen Vater gefragt. Der hatte jetzt von Horseman, also von Freiheitsdressur, jetzt nicht so die Ahnung. Mhm. Aber konnte mir auch ein paar Tipps geben. Ernst Peter war zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr da. Der ging dann auch wieder weg. Das heißt, ich war dann so mehr auf mich allein gestellt.
Ja, vor allem, das war jetzt so Ende der 90er. Da gab es ja noch nicht Google und YouTube und tausend.
Ich hatte auch nicht so viel Plan. Ich war jetzt 16.
Also, ja, aber 14, heute 15. Fragst du Google oder keine Ahnung was. Zeig mir ein Freiheitsdressur-Video. Wie mache ich das? Da bist du natürlich auch führend. Da kommen wir auch gleich zu. Aber damals war das
damals
ja...
Damals gab es nichts.
Nee. Ja, damals war das so ein bisschen anders.
Da habe ich geschwitzt und im Sand gesessen und habe echt gearbeitet, damit das dann irgendwann funktioniert. Und natürlich als kleines Kind, wie gesagt, ich war 14 und dann habe ich dann 2 Jahre gearbeitet, hart, mit James. Und auch wirklich, wenn du so als kleines Kind Sachen unbedingt haben möchtest oder hinkriegen möchtest, dann bist du auch sehr ehrgeizig, bist auch nicht immer fair und versuchst dann, ne, ziehst ein bisschen über die Stränge. Und da muss ich sagen, James war der perfekte Lehrmeister. Mhm. Der hat immer mitgemacht. Bis zu dem Punkt, wo ich unfair wurde. Mhm. Und dann hat sich umgedreht, egal ob am Seil war oder nicht, umgedreht, hat einmal nach mir gekickt, hat mich nie erwischt, einmal nach mir gekickt und ist weggerannt.
Und hat er signalisiert, dass das jetzt zu viel war.
Das war zu viel, Mädchen. Ciao. Und dann saß ich im Sand und dachte mir so, scheiße. Und dann musste ich ihn wieder einfangen. Oft war es in der Reitbahn, aber auch ganz oft, wie man halt so ist, wenn mal eine Sache ein bisschen funktioniert, dann macht man gleich alles draußen. Das heißt, oft war es dann auch draußen, oft mitten auf der Hacienda und dann ist er halt irgendwo in den Liebenhain hochgaloppiert. Dann konnte ich erstmal eine Stunde lang mit meinem Pferd hinterher rennen.
Das war dir dann eine Lehre.
Ja. Ja, und so habe ich eigentlich mit ihm wahnsinnig viel gelernt. Und dann, als ich dann 16 war, also die nächste Amerikaner, das ist ja immer alle 2 Jahre, war schon die Scheidung von meinen Eltern, war da schon. Und da habe ich dann zum allerersten Mal, bin ich dann selber aufgetreten. Habe meine Mutter dann gesagt, so, Kenzie, jetzt hast du genug geübt. Jetzt kannst du auch mal ein bisschen für die Hacienda Werbung machen. Zeig mir, was du alles gemacht hast. Wir nehmen James mit. Und dann durfte ich mit meinem James, meinem alten Laternenpferd, zu Amerikaner und habe dann dort die erste Aufführung gemacht. Da war ich auch mega, mega stolz drauf. Und dann ging es eigentlich so ein bisschen los mit der Freiheitsdressur und dass die Leute dann auf mich zukamen und auch irgendwie Unterricht wollten oder wie machst du das? Und damals gab es das ja noch nicht so. Das war ja wirklich was, was echt sehr neu war. Und dann ein kleines Mädchen, 16, die das dann alles so mit ihrem Pferd macht,
ja,
war halt dann damals schon was Neues. Und so ging es eigentlich los mit dem ganzen Freiarbeiten.
Ja, cool. Und das heißt, nach der Schule bist du dann erstmal noch auf der Hacienda geblieben, oder?
Genau, also wie gesagt, dann habe ich die Schule noch zu Ende gemacht, habe auf der Hacienda noch weitergearbeitet, habe da auch ein bisschen Unterricht gegeben. Dann kam ja schon irgendwann mein nächstes Pferd, Attila. Ich weiß gar nicht genau, wie alt ich da war. Mit dem hatte ich auch wahnsinnig viel. Es war halt wirklich ein Lusitano-Hengst und der war von der Stierkampflinie, das heißt, es war ein sehr aggressives Pferd. Und das war für mich natürlich Neuland. James war sehr gutmütig und mit dem wollte ich dann auch alles machen mit dem Hengst, was ich mit James gemacht habe. Und da bin ich dann wieder an meine Grenzen gekommen, wie man dann mit Hengsten dann da umgehen muss.
Aber du warst ja sehr erfolgreich, war ja auch in vielen Filmen das Pferd, oder?
Das Pferd, ja. Aber die ersten 3 Jahre, sagen wir mal, die waren schon hart. Die ersten 2-3 Jahre waren schon, also ich habe noch nie, glaube ich, habe noch nie so viel emotionalen Hoch und Runter und Schmerz auch, weil er mich natürlich, der hat mich getreten, gebissen, alles mögliche.
Das und du hast nicht in Erwägung gezogen, ihn zu kastrieren?
Nein.
Weil?
James war ja schon kastriert. Das war mein schwarzer Hengst, der kastriert worden ist. Und ich wollte jetzt
ein Kindheitstrauma.
Ja, ich wollte jetzt nicht den nächsten kastrieren. Und der war ein tolles Pferd. Also er war sehr talentiert. James zum Beispiel hat die ganze Dobrovakera gemacht. Am Ende, also er hat auch diese ganzen Lektionen gut gemacht, aber frei fast besser als wie mit Sattel und Zaum. So richtig dressurmäßig reiten, so korrekt richtig reiten, konnte man ihn nicht wirklich. Aber Attila hatte halt sehr viel, schon allein, weil er eben Lusitano und diese tollen Gänge hatte und diese Elastizität und ein junger Hengst war und er war sehr talentiert für
viel
alles.
Ausdruck wahrscheinlich.
Ja, und er war einfach unglaublich talentiert. Du hast nie so ein, also ich habe auch jetzt, wenn ich die Pferde, neue Pferde habe, merke ich, Attila war schon ein krass talentiertes Pferd. Der hat mir auch schon viel geschenkt. So. Weil wenn du ein Pferd irgendwie zu einer Pirouette bringst oder irgendwie dazu bringst, dass ich setzen muss, da hast du Pferde, die Famefiles extrem leicht und manche Pferde, da musst du halt echt wahnsinnig viel machen, dass die irgendwie mal untersetzen und der hat sich halt einfach auf die Hinterhand gesetzt, als ob es nichts gewesen wäre und dafür all diese ganzen Sachen mit Media Welter, Pirouetten, dem Piaf, auch die ganzen Steigesachen, die er auch alle mitgemacht hat und alles, was er gemacht hat, es ging so easy zum Beibringen, weil er so ein kurzes Pferd war mit tollen Gängen und sich immer schön auf die Hinterhand gesetzt hat, eine kräftige Hinterhand hatte und dadurch hatte ich halt relativ schnell auch mit allem Erfolgserlebnisse, auch mit den ganzen Wechseln. Er hat ja ein super Wechselpferd, weil er auch, das war für ihn leicht, so einen Wechsel zu springen und dann klar, aber ihm war eher so das Problem sein Kopf. Dieser Hengst mit dem Kopf und den Drang einfach zu kämpfen. In allem, was du mit ihm gemacht hast, hat er den Drang gehabt zu kämpfen. Und da musste man eher noch mehr arbeiten als in der Dressur. Und war ich halt einfach extrem ehrgeizig und habe versucht, diese Dommerbakera hauptsächlich mit Attila zu reiten, mit James hauptsächlich die Freiheitsdressur. Und irgendwann, wenn die Dommerbakera mit Attila funktioniert, dann ihn auch in die Freiheitsdressur oder parallel in die Freiheitsdressur zu bringen. Mhm. Aber ja, war ein harter Weg.
Hast du dann da einen spanischen Reitlehrer noch zwischendurch, der dir bei der ganzen Sache bei Kera geholfen hat?
Ich hatte keinen spanischen Reitlehrer, aber ich bin, als ich Attila eine Zeit lang hatte, bin ich nach Portugal, also als ich Schule fertig hatte mit 19, bin ich für ein Jahr nach Portugal gegangen, zum Pedro Torres. Ich weiß nicht, ob er dir was sagt. Das ist ein Working Equitation Dressurreiter und fünffacher Europameister von Working Equitation.
Okay, cool.
Sehr, sehr, sehr guter Reiter. Und der hat mir natürlich, weil ich halt viel von meinem Vater hatte, die Westernreiterei, von meiner Mutter so ein bisschen Western, Drama Vaquera, das war immer so ein bisschen gemixt. Und ich wollte einfach mal einen ganz anderen Eindruck haben. Von jemand anderem, der Dressur reitet, ganz anderen Einschlag, damit ich auch das lernen kann. Und dann bin ich mit Attila nach Portugal. Und habe dort ein Jahr lang eigentlich gearbeitet gegen Kosmologie und gegen Lernen. Mhm. Und habe extrem viel gelernt beim Pedro. Also da habe ich eigentlich meine ganzen Dressurkenntnisse habe ich eigentlich von Pedro, die richtigen Dressurkenntnisse. Und habe da aber auch mir ein bisschen dann das so umgewandelt. Ich musste dort reiten auf seinen Pferden, auch auf deutschen Dressurpferden, was auch wieder was ganz anderes war. Wenn du so ein großes 1,80 Pferd dann hast und teilweise konnte ich die nicht reiten, weil ich keine Kraft hatte. Das war auch erschreckend. Ich wollte lieber die Lusitanos reiten, ich hatte keine Kraft. Ich weiß noch einmal, dann wollte ich einfach nur über die Leonale in Extended Trot reiten mit so einer großen Dressurstute. Ich habe es nicht hingekriegt.
Zu sitzen oder zu halten?
Zu halten. Den Mund zu halten. Ich konnte, also die Zügel zu halten. Ich musste so halten und so gleichzeitig so treiben, ich habe das ein paar Mal probiert und ich habe es nicht geschafft, diese Stute wirklich so richtig zum Extended Trot zu kriegen, weil ich sie nicht so halten konnte. Und gleichzeitig eben treiben. Das war, habe ich nicht.
Ja, aber da sieht man, wie unterschiedlich die Pferde sind. Obwohl das ja der gleiche Trainer war. Aber das gleiche Trainer, grobes gleiches System wahrscheinlich, aber ganz unterschiedliche Pferde.
Ne? Ja, komplett unterschiedliche Pferde. Gut, das Pferd kam auch aus Schweden. Das war auch recht neu. Da haben sie sehr hart geritten gehabt vorher schon.
Okay.
Also es war noch ein bisschen so. Aber trotzdem sind die tatsächlich auch einfach ein bisschen anders geritten. Und bei den Lusitanos, bei den kleinen Lusitanos, die er hatte, habe ich mich einfach viel mehr zu Hause gefühlt. Ja. Und habe mit ihm dann eigentlich eben eine ganze Dressur gelernt, viel über die Wechsel gelernt. Er hat ja auch ein Pferd, was Zirkel, Nach- und Nöcher, Wechsel, einer Wechsel macht. Mhm. Und das war für mich eine sehr, sehr wertvolle Zeit.
Das freut mich, dass du das sagst, weil ich glaube, das ist das, was viele junge Menschen hören müssen, dass wenn man gut werden will, muss man erstmal von zu Hause weg, im positiven Sinne, und man muss sich den Arsch aufreißen.
Ja.
Ne? Hast du ja selber gesagt, ich war auch tausendmal in USA, ohne Geld, ohne Kosten und Logis und gearbeitet und so viel gearbeitet, wie es geht, damit man so viel lernt, wie es geht. Sich da hocharbeiten, dass sie sehen, dass du fleißig bist. Genau. Und dann nehmen die sich auch Zeit für dich und helfen dir. Ne?
Genau. Ja, und am Anfang habe ich nur Pferde gesattelt und abgeritten und warm geritten und abgeritten, gesattelt, bandagiert. Und
man muss sich da hochkämpfen, ne? Bis die merken, die meint es ernst, die gibt sich Mühe, die ist fleißig und wenn die fleißig ist und was wirklich will, dann helfe ich dir auch.
Genau.
Ne? Und dieses, ich komme dahin und darf alles machen und so, das und das ist, glaube ich, so ein bisschen, das muss die heutige Jugend lernen, wenn du was wirklich willst, musst du ohne Punkt und Komma, musst du das wollen und machen und dich nicht über Arbeit beschweren. Ne?
Ja, das ist so. Heutzutage hat man oft direkt so einen Status, ich habe doch schon, ich kann doch schon, ich kann doch nicht einfach so behandelt werden. Oder
genau, nur weil du vielleicht Europameister bist mit deinem Pferd zu Hause, heißt ja nicht, dass ein anderes Pferd gut reitet. Ne? Also, aber da bist du ja wahrscheinlich auch, doch in deiner Jugend hast du ja schon viele verschiedene Pferde geritten, das hilft ja schon, oder?
Das hilft, ja. Also damals, das war eine der ersten Male, wo ich halt wirklich weg bin von zu Hause und andere Pferde und da habe ich jeden Tag andere Pferde geritten, da habe ich 10 Pferde am Tag geritten und auch wenn es nur ab und warm und Dings war, aber immer konnte ich ein bisschen mehr machen und so viele verschiedene, das war unglaublich wertvolle Zeit für mich. Dann bin ich relativ zügig danach, bin ich nach Hause und bin dann zu Ute Holm. Ganz was anderes.
Deutsche Cutting-Trainerin, Westernreiterin, genau.
Genau. Und bin dann dort und war da nicht so lange, war da nur ein paar Wochen. Aber sie kam dann danach auch nach Spanien, hat bei uns überwintert. Und dann habe ich dort mehr über das Cutting-Reiten erfahren. Und das war auch wieder was ganz anderes. Da saß ich, blöd gesagt, als ich in Portugal ankam, haben sie mir ich kam ja so ein bisschen mit so einem Western-Sitz oder halt ohne Sattel auch so ein bisschen nach vorne gelehnter Sitz. Wenn ich ohne Sattel reite, ist man immer so ein bisschen so nach vorne und macht so einen leichten Buckel, um sich zu schonen. Und da haben die mir eine Gerte zwischen die Ellbogen und den Rücken gespannt und so musste ich dann reiten.
Ja, Schulterblätter zusammen, Brust
aus. Genau. Und das war tägliches Brot dort. Und dann habe ich endlich mal diesen geraden Sitz hingekriegt Und dann kam ich zu Ute Holm. Dann macht die einen Buckel und ich so, nein, um Gottes Willen. Jetzt mache ich wieder in den Buckel rein.
Ja, dazu muss man sagen, beim Kattenreiten, das sind ja sehr schnelle Bewegungen. Da muss man sich klein machen und locker sitzen, damit man gut mitgehen kann. Aber die Katter sind auch bei uns in der Western-Szene etwas verpönt, was den Sitz angeht, weil er halt zweitrangig ist. Die haben auch die Füße sehr tief im Bügel.
Ja,
immer. Das, also ich persönlich muss sagen, ich hasse es, wenn Leute hochgezogene Absätze haben. Das ist für mich so der Inbegriff von keinem guten Sitz. Aber je nach Länge der Beine und Pferden muss das ja auch mal sein. Aber die Katter, die sitzen manchmal und fährt wie ein Schluck Wasser, sag ich immer. Ne? Aber dafür sitzen sie immer, egal was das Pferd gerade tut. Ne?
Dafür fliegen sie nicht, ja.
Und da sieht man auch wieder die Unterschiedlichkeit im positiven Sinne zwischen Pferd, Reiter, Ziele.
Ne? Ja.
Das sieht für einen Außenstehenden komisch aus, aber fürs Cutting ist genau das
Richtige. Ist genau das Richtige, ja. Ich habe es dann auch relativ schnell wieder gemerkt. Ich meine, sofort ein Buckel und das kriege ich wieder so hin. Ne? Sonst bleibe ich hier nicht drauf.
Ja, ja.
Aber mega lustig dann auch einfach so flexibel zu sein und dann auch, weißt du, in jede Sparte so ein bisschen reingucken zu können und jedem Profi so ein bisschen dahinter die Kulissen und beim Training einfach zuschauen zu können. Weil bei jedem lernst du was. Bei jedem lernst du was. Und ich habe, glaube ich, von dem Dressurmenschen viel gelernt. Ich habe von ihr auch einiges rausgenommen und benutze das für mich, obwohl ich das nicht mache, was die machen. Ich mache mein eigenes Ding, aber ich kann trotzdem Trainingsmethoden benutzen.
Es ist adaptiert in dein System quasi übernommen.
Und man findet andere Wege raus, weil jedes Pferd ist ja auch wieder anders. Und bei manchen Pferden funktioniert eher die Methode, die Ute gemacht hat, teilweise manchmal besser. An manchen anderen Pferden funktioniert die Methode von Pedro besser. Und so finde ich es sehr, sehr spannend, eben so Sachen einfach zu sammeln und aufzusaugen, wo immer du kannst. Würde ich gerne immer noch machen.
Ja, ich sage immer, gutes Reiten ist ja immer interessant.
Ja.
Das finde ich so cooler an der Equitana. Weil auch in der Equitana sieht man mal viele andere Leute im Abreitezelt und so. Weil in seiner Szene, in Anführungszeichen, kennt man sich ja aus. Und auf der Equitana siehst du da die Working Equitation Jungs abreiten und so. Ich finde das total inspirierend. Also einfach super interessant. Und eigentlich ist ja bei allem, was gut ist, es sieht leicht aus.
Das stimmt.
Ja. Wenn es gut gemacht ist, sieht es nach mühelos aus. Ne?
Und du siehst gerne helfen, ja.
Ja, und die Pferde sind auch zufrieden. Das sieht man ja auch ein bisschen an Pferden.
Ja,
ja,
stimmt.
Sehr cool. Ja, da muss ich sagen, da habe ich dich auch dann ganz bewusst viel wahrgenommen auf der Equitana. Du bist natürlich ein Superstar mittlerweile. Mhm. Auch durch deine Filme, glaube ich.
Die
Filme,
ja, die haben viel gemacht.
Ja, aber das ist ja super. Du hast auch eine mediale Präsenz für einen Pferdemenschen. Und wenn, was wirklich der absolute Wahnsinn ist, ich meine, ich bin Western-Reining-Reiter, ist ja auch mit fliegenden Wechseln, aber das sind dann nämlich 6 oder 8 oder so am langen Zügel. Und wenn du dann irgendwie in der Halle erstmal die ganzen Einerwechsel reitest, ist ja schon der Wahnsinn, aber wenn du dann in der Mitte stehst und der Attila ist um dich rumgaloppiert und macht Einerwechsel ohne alles, das ist ja wie Magie gefühlt. Wenn du überlegst, die meisten kriegen es nicht mit Kandare, Sporen und Gerte hin, jetzt übertrieben gesagt. Und das ist halt, und ich glaube, das ist ja sowieso die Kunst, da kommen wir auch gleich noch zu bei der Freiheitsdressur. Das Pferd muss das schon ein bisschen wollen. Also weil nur Druck geht ja eben nicht. Ne? Du musst die auf deiner Seite haben, sonst hören die ja gerade so in Shows irgendwann auf. Ne?
Und gerade so Hengste. Bei so Hengsten ist es unglaublich schwierig. So ein Wallach kannst du immer noch mal schneller ein bisschen überzeugen. Ne? Die sind ab und zu mal zickig, die haben so ein bisschen weibliche Allüren. aber so ein Hengst, der wird halt aggressiv. Und oder er rennt halt einfach weg. Aber bei dem Hengst, wenn du mit denen arbeitest, musst du halt echt immer so auf eine krasse Fairness arbeiten. Und auch Kompromisse eingehen.
Ich sag immer einen guten Deal.
Muss immer irgendwie Kompromisse.
Ne?
Ja. Das musste ich auch lernen. Das musste ich echt lange, lange lernen. Da habe ich auch, das war einer der Fälle, wo eben Attila mich aus dem Steigen angegriffen hat und in die Schulter gebissen und hochgehoben.
Oh Gott.
Ich habe immer noch eine Narbe an der Schulter von diesem Biss. Und das war ganz, war ziemlich klar meine Schuld, aber in dem Moment habe ich das nicht gesehen. Ich hatte diesem Pferd in der Freiheitsdressur bist du ja wirklich halt eben Angesicht zu Angesicht mit dem Tier. Und da ist jede Bewegung, jeden Ausdruck, alles was du machst, zählt. Und das war ich halt noch recht jung, Attila war noch recht neu und trotzdem hatte ich vom Boden ihm aber schon mal das Steigen beigebracht. Und er konnte viel machen schon, er hat auch gut gehört, aber Steigen war halt recht neu noch. Das bringe ich ihm als letztes bei vom Boden. Und für ein Foto muss ich das irgendwie 2-3 Mal wiederholen. Und dann habe ich aber immer das Pferd angeguckt und dann meinte sie, komm jetzt noch einmal und lächle in die Kamera. Und dann habe ich nochmal steigen lassen und habe rüber geguckt, also zur Seite geschaut, habe in die Kamera gelächelt und wie ich gerade so merke ich schon, wie das Pferd mit angelegten Ohren, er hat ja öfters mit angelegten Ohren gestiegen, ich habe ihn halt zu oft steigen lassen. Und dann habe ich aber auch noch weggeguckt, habe ihm quasi die Möglichkeit gegeben, mich anzugreifen, habe mich quasi devot dahingestellt, ne? War in dem Moment einfach nicht präsent. Ich gebe ihm eine Aufgabe, die auch noch provozierend ist und gleichzeitig gucke ich ihn noch nicht mal an. Also ich bin noch nicht mal bei ihm. Es war quasi für ihn
die Chance,
mich in dem Moment zu attackieren. Und in dem Moment begreifte das nicht. Da habe ich dann erstmal, habe ich nachts mich natürlich im Bett gewälzt und geheult und wusste nicht, warum hat er das jetzt gemacht. Und irgendwann habe ich darüber nachgedacht und dann kam mir eigentlich so, dass es eigentlich nur das, also das muss das gewesen sein. Er hat ein paar Mal, wollte er nicht, ich habe ihn immer wieder dazu gebracht, habe ihn aber dann einfach auch nicht respektvoll behandelt. Ich habe mich weggedreht, währenddessen ich ihm das gezeigt habe, gemacht habe und ihn halt provoziert habe. Und dann hat er eben, kam er aus dem Steigen, hat mich in die Schulter gebissen, hat mich hochgehoben noch ein Stück und so zurückgezogen und dann fallen gelassen und ist dann irgendwie umgerannt. Und meine Schulter, so, es war alles voller Blut und natürlich war es erstmal alles ein Riesendrama. Ich bin dann am nächsten Tag, bin ich nochmal runter, an demselben Tag nicht, da war ich, glaube ich, ziemlich lediert. Aber am nächsten Tag bin ich nochmal in denselben Platz und habe ihn da nochmal ein paar Mal steigen lassen alleine und habe ihn normal gearbeitet und habe es dann nochmal wie so korrigiert. Aber auch korrekt, habe dann nicht versucht, irgendwie zornig zu werden oder so, sondern einfach ihm nochmal zu zeigen, dass wir das wiederholen und dass wir hier arbeiten und dass er mich hier nicht anzugreifen hat. Und dann habe ich ihn wieder hochgebracht. Aber das war mir eine große Lehre. Das war mir eine sehr, sehr große Lehre, halt auch selber drauf zu achten, was ist richtig in welchem Moment, wo kann es gefährlich sein, mit was spiele ich hier gerade und wo muss ich vielleicht vorher den Stopp finden.
Steigen ist natürlich auch echt so eine Drohgebärde. Das ist ja eine der größten Drohgebärden, die es gibt, oder? Das machen ja gerne Hengste und Stuten. Wallachen machen das eher selten, finde ich, oder?
Selten, immer so spielerisch machen.
Genau, genau. So neckisch. Aber so als Drohgebärde oder sich zu entziehen, das sieht man oft bei Hengsten und Stuten, finde ich. Ne?
Genau.
Aber ich meine, der Attila ist ja dann wirklich ein sehr spezielles Pferd und du hast ihn ja im Griff, aber für Laien, da sage ich halt oft, Leute, kastriert's.
Ja,
und wenn du schon als Profi ihn schwer gehandelt bekommst, ne? Das Hengstproblem.
Mit dem heutigen Wissen würde ich dieses Pferd kastrieren. Also würde ich wahrscheinlich nie wieder, aber ich war halt damals ein kleines Kind und ich wollte unbedingt meinen schwarzen Hengst haben. Das war einfach.
Weil du sagst ja, der hatte so tolle Gänge und so. Habt ihr mit dem gezüchtet?
Wir haben ein bisschen gezüchtet, ja.
Genau, aber das ist für mich in Anführungszeichen der einzige Grund, warum es wirklich Hengst bleiben muss. Ne?
Ja, ja.
Aber wenn nicht, du sagst ja, der war talentiert, der wäre wahrscheinlich nicht viel untalentierter gewesen, wenn er Wallach gewesen wäre.
Wahrscheinlich nicht. Er wäre wahrscheinlich ein bisschen fauler geworden.
Ja, nicht ganz so fleißig, ne? Genau. Oder auch der Ausdruck, wie manche sagen, ne?
Das sieht man schon. Ich glaub, bei ihm,
der ist immer
okay gewesen.
Gibt es den noch, den Attila?
Ja.
Steht auf der Hacienda, oder?
Steht in Spanien, ja. Genau.
Wie alt ist er jetzt?
Jetzt ist er 16 mittlerweile.
Immer noch Hengst und immer noch
wild. Immer noch Hengst und immer noch wild. Ja, ich habe ihn dann irgendwann nicht mehr.
Die verhauen dann einfach, wenn er sich nicht
benimmt. Ja, das stimmt. Aber er benimmt sich jetzt ein bisschen besser und irgendwann kam er auch so ein bisschen an. Ne? Aber am Anfang war er wirklich sehr durch den Wind. Und irgendwann habe ich mir dann auch, ich habe mir jetzt auch vor ein paar Jahren wieder mal die Frage gestellt, kastriere ich ihn jetzt, kastriere ich ihn nicht? Aber dann, was willst du mit einem 10-Jährigen, 12-Jährigen, den dann immer noch kastrieren? Nachher ist irgendein Risiko und da hatte ich zu viel Angst. Ich hatte zu viel Angst, ihn da in Spanien irgendwo kastrieren zu lassen. Nachher passiert da irgendwas und dann nur, weil ich jetzt dann irgendwann entschieden habe, jetzt reicht's.
Ja. Ist natürlich eine harte Nummer, einen schwierigen Hengst als junges Mädchen, ne? Weil als junges Mädchen ist man ja auch noch nicht so gesettelt wie heute wahrscheinlich. Nee, da hast du schon echt die Challenge gesucht. Ne?
Ja, das war. Ich habe es auch damals, war so ein bisschen ein Ehrgeiz, den ich auch hatte, es immer mit den Schwierigsten aufzunehmen. Und das hat man, wenn man jung und naiv ist. Jetzt habe ich das nicht mehr. Wenn die Pferde zu schwierig oder zu, wo ich weiß, okay, es kann gefährlich werden, dann überlege ich mir, ist es mir das wert? Ist das Pferd das wert? Oder mache ich erstmal, und dann kann ich die Pferde auch einfach nur, was ich weiß, einen Monat lang kann ich die longieren. Reite die auch nicht. Longiere ich die, mache mit denen vom Boden, mache alles auf Safety. Und dann, da habe ich jetzt keine Probleme mehr mit. Aber wenn du kleiner bist und dich gerade so beweisen willst und irgendwie am Aufsteigen bist und jetzt willst du alles schaffen, dann bist du halt extrem ehrgeizig. Und ja gut, ich habe aber auch viel gelernt. Ne? Ich habe auch aus jeder Aktion, muss ich ganz ehrlich sagen, aus jeder Aktion habe ich versucht, immer wieder draus zu lernen. Und Attila war da schon ein sehr, sehr großer Lehrmeister. Und was du vorher angesprochen hast mit den Shows, war natürlich auch für mich auch nochmal so eine krasse Nummer. Eine Sache ist mit James. James kommt in die Shows rein, ist entspannt, ne, und macht dann seine Nummer dadurch, bewegt sich ein bisschen seitwärts, macht so ein bisschen spanischen Schritt, macht so ein bisschen links, ein bisschen rechts, legt sich hin, ne, ist so süß. Und Attila kommt da rein und bebt. Und wenn du halt so ein Pferd, was da reinkommt und dann sich so aufrichtet, jeder Muskel ist angespannt und du hörst, wenn du auf dem Pferd drauf sitzt, hörst du sein Herz, weil er hat auch immer mit Shows, hat er immer schon, der hat sich nie beruhigt, der war immer nervös, aber trotzdem kannst du diesem Tier dieses Zaumzeug ausziehen und ohne Sattel und ohne alles in so einer Arena, wo jede Faser am Zittern ist von dem Pferd und trotzdem hört er auf dich. Das war auch ein krasses Gefühl. Muss ich sagen, ich weiß noch, war ich in der großen Arena in der Equitana unten und habe dem alles ausgezogen und bin ohne alles reingeritten. Bin rein, habe so einen Stopp gemacht, der stoppt ja auch immer so geil. Und dann stand er da und war schon auf der Stelle so ein bisschen am Pier 4 ruhig stehen, war natürlich nicht mehr, das ging nicht mehr. Aber er hatte auch nichts an, da guckt man auch immer drüber weg, wenn natürlich das Pferd nichts drauf hat. Ja, ne?
Klar.
Und das war halt auch dieser Ausdruck und diese Spannung, die er hatte. Er hatte nichts drauf, war nur dieses kleine Seilchen am Hals und war da auf der Stelle am Pier 4 und hat so ein bisschen so eine Levade gemacht und dann bin ich losgaloppiert. Mhm. Und dann hat er alles gemacht, alle kleine Zirkel, große Zirkel, Pirouetten, alle Wechsel gemacht, Stopp und Media Vueltas und alle komplette Aufgaben durchgemacht. Und dann bin ich wieder raus. Absteigen ging nicht, aber und das war so Adrenalinschub, mit so einem Pferd sowas zu machen. Ich sage immer so blöd, nein, mit einem Schluffi. 20-jährigen Schluffi kann jeder irgendwie da ohne alles rumjuckeln. Mhm. Aber mit so einer Granate ist es halt nicht so einfach. Und das war schon für mich, fand ich schon toll.
Ja.
Das hat mich auch sehr
es gemacht. Ist wahrscheinlich auch ein Pferd, dem es gut getan hat, wenn er 4-5 Shows am Tag läuft. Andere schmeißen nach 2-3 Mal die weiße, die weiße Fahne, weil die nicht mehr können und wollen. Und der hat wahrscheinlich gesagt, wann geht's los. Ne?
Ja.
Cool. Hat dich natürlich wahrscheinlich auch dazu gezwungen, dich absolut zu konzentrieren.
Extrem.
Also du hast gar keine Zeit, nervös zu sein, was die Zuschauer und so wahrscheinlich angeht, weil du ja so dich auf ihn konzentrieren musstest.
Extrem connected mit ihm sein, das war schon krass. Ja.
Ja, cool.
Der hat mich schon krass gechallenged.
Das finde ich so toll an der Equitana. Ich meine, du kennst es ja jetzt, bist ja mit der Cavaluna, der Reitshow, eigentlich unterwegs. Dieses Publikum, ne? Das kennt man ja sonst nicht. Also wenn dir da irgendwie 2.000-3.000 Leute zujubeln, das ist schon ein cooles Gefühl.
Das ist schon, sehr schön. Aber immer in der Freizeit, also eine Sache ist, ohne Sattel und Zaumzeug draufzusitzen. Eine andere Sache ist, wenn du da stehst. Im Sand. Alleine. Weil ich habe ja jetzt auch zum ersten Mal Cavaluna jetzt neue Pferde mitgebracht und hatte nicht mehr Attila. Hatte ihn dabei als Ersatzpferd, aber ich wollte ihn nicht mehr so belasten. Und es ist schon jedes Mal ein Challenge, wenn du eine Freiheitsdressur machst. Ich sage immer, viele sagen, wenn du es mit vielen Pferden machst, oh Gott, das ist wahnsinnig schwierig und Wahnsinn und so, ich kann auch nicht mal eins kontrollieren und der kontrolliert irgendwie 5 oder 6. Jedes Pferd, was du dazu bringst, gibt dem Pferd, was schon da ist, mehr Sicherheit.
Mhm.
Das heißt, habe ich 4, und ich habe einen, der safe auf mich hört und der hat dann auch Sicherheit durch die anderen, bleibt eine Herde immer zusammen.
Mhm.
Habe ich einen, der aber irgendwie ein bisschen sich unsicher mit mir fühlt oder irgendwie gerade so keine Lust hat oder die, was auch immer, dann rennt er mir durch die Halle und ich kriege den nicht mehr.
Mhm.
Also einer ist teilweise manchmal sogar schwieriger, als wenn du eine kleine Gruppe hast, die sich nach einer Weile auch safe fühlt.
Mhm.
Weil du mit dem einen immer safe, Kopf, also ja, Gesicht an Angesicht eigentlich kommunizierst. Und gerade bei so einer Show wie Cavaluna hatte ich ja den Fideo dabei. Der war, als ich angefangen habe mit der Cavaluna 5.
Lusitana, oder?
Ja,
ist der dunkle mit dem
mit der weißen Blässe, genau. Ist auch kein richtiger Lusitano, aber das ist so ein Stierkampf-Mix-Pferd.
Mhm, aber ein hübsches.
Ein hübsches. Und da war es für mich halt auch nochmal wieder so ein Challenge, um gucken, wie stark ist die Connection. Und er hat es am Anfang super gemacht. Für so ein junges Pferd, noch nie in Deutschland gewesen, noch nie in der Halle gewesen, noch nie Lichter gesehen.
Wie lange hast du denn ausgebildet? Also wie lange hast du denn schon gearbeitet davor?
3 Jahre.
Mhm.
Und aber dann nicht auch für sowas vorbereitet. Er war halt einfach in Spanien.
Ja,
ne? Er hat niemals sowas anderes so gesehen. Und der hat das so wahnsinnig gut gemeistert.
Mhm.
Aber dann ist natürlich einfach Cavaluna so lange am Stück, jedes Mal dieselbe Show. Mit so einem jungen Pferd, weißt du, der macht das 10-mal gut.
Ja.
Dann macht es 15 Mal gut und irgendwann denkt er sich so, ey, hallo? Jetzt habe ich langsam keine Lust mehr.
Yeah.
Ne? Was kann man denn noch so hier machen in der Arena? Yeah, yeah. Oh, da ist ein Scheißhaufen. Oh, da ist das. Oh, und ich so, oh nein, erfind dich nicht neu. Jetzt komm wieder runter. Und von daher ist Freiheitsdressur draufsitzen ist eine Sache, Freiheitsdressur vom Boden ist nochmal eine andere Sache. Und da wirklich immer die richtige Connection zu haben und immer, dass das Pferd immer will, Das ist fast unmöglich.
Es sind ja Lebewesen. Wir haben auch mal einen schlechten Tag. Aber es ist ja schön zu hören, dass du sagst, wenn mehrere Pferde da sind wir ja wieder beim Herdentier. Mhm. Und auch wie hoch empathisch Pferde sind. Mhm. Obwohl du die nicht berührst, spüren die Schwingungen, ne? Oder das andere Pferd, dass das ruhig ist und auf dich fokussiert. Und das finde ich so beeindruckend, dass Pferde so große Tiere sind, aber sowas von sensibel und empathisch. Und das vergessen, glaube ich, viele. Das ist ja, das ist halt schon was Besonderes. Ja, sehr schön. Dann bist du bei der Ute Holm gewesen und dann bist du zurück. Und dann hast du dich selbstständig gemacht, kann man so sagen?
Ja, also ich bin, man muss an die Reihenfolge denken, ich weiß gar nicht genau, ich bin dann wieder zurück nach Spanien und habe dann, und dann ging es eigentlich los wieder mit irgendwelchen Messen und Shows, die waren ja immer zwischendrin und dann bin ich, glaube ich, das war danach, wo ich dann nach Hamburg bin. In Hamburg habe ich Attila und James dabei gehabt. Und dort haben sie mich nach der Show abgefangen und gefragt, ob ich eventuell Lust hätte, an einem Film mitzumachen. Mhm. Und ja, an so Messen bietet ja jeder alles Mögliche an. Das heißt, ich habe das überhaupt null ernst genommen. Habe die Karte aber halt angenommen, habe denen auch meine Nummer gegeben und dann habe ich am nächsten Tag nochmal einen Anruf bekommen von nochmal jemand anderem, wieder wegen diesem Film. Und ich so, ja, können uns treffen. Und nach der Messe kam dann jemand nach Stuttgart, dort hatte ich meine Pferde stationiert. Und hat sich meine Pferde angeschaut. Und das war einmal die Regisseurin und die Produzentin vom Film.
Vom Ostwind ist
es. Vom Ostwind, genau. Und da ging eigentlich dann das Ostwind-Geschichte los. Mhm. Und ab Ostwind habe ich dann angefangen, ganz schnell halt eine Selbstständigkeit zu gründen, weil da musste ich ja irgendwie innerhalb von 2 Monaten am Set stehen.
Hat ja nichts damit, das ja in den Anführungszeichen zu tun, ne?
Und dann habe ich alles plötzlich selber irgendwie machen müssen und dann 2 Monate später stand ich bei Ostwind am Set.
Ja, und das, daraus sind 3 Filme geworden, ne?
Genau, 3, ich meine.
Ja, und warst du nicht sogar, ist gut, warst du nicht sogar auf dem roten Teppich mit dem Pferd?
Ja, auch, ja. Gesehen? Ja, genau, also, es war, glaube ich, der 4. dann, da hat die Regisseurin gewechselt und die haben dann in Aquila unten das, die Premiere gemacht und da konnten dann auch Pferde rein und da bin ich mit James über den roten Teppich, genau.
Ja, das ist schon cool.
Und einmal hatte ich James dann nicht dabei und bei Bimba, mein kleiner Hund, hat er immer mitgemacht. Im ersten Teil nicht, da hat Chili mitgemacht. Aber im 3. Teil hat Bimba eine eigene Rolle gehabt.
Also dein kleiner Chihuahua?
Mein kleiner Chihuahua, genau. Und den habe ich dann mitgenommen zu der Premiere, weil das Pferd nicht mit konnte, habe ich den Hund mitgenommen in den roten Teppich.
Ja, aber es ist ja schon was Besonderes. Ja. Genau. Und dann hast du, glaube ich, die Wendy-Filme auch mitgemacht, oder?
Genau. Aber nicht, nee, einen nur. Wendy 1 nicht, Wendy 2 habe ich mitgemacht mit Sasu. Sasu ist auch noch eine spezielle Geschichte, denn Sasu hatte ich, ist ja auch die 33 von dem 2. Teil Ostwind, da ist noch eine weiße Stute dabei.
Der Sasu ist ja ein Cremello, ne?
Oder? Ist ein Cremello.
Also hat blaue Augen und ist weiß.
Genau, ist aber war ein Hengst, als ich ihn gekauft habe und die Regisseurin von Ostwind hat dann so gesagt, so wow, krass, so ein spezielles Pferd müssen wir mit einbauen in die Shows, in den Film. Mhm. Und ich so, ja, Film ist in einem knappen Jahr. Das Pferd ist roh, gerade eingekauft, nichts, kann gar nichts. Was soll ich da bis in einem Jahr da hinkriegen? Mhm. Und dann haben wir aber ganz relativ schnell dann so ein bisschen rausgefunden, was wir machen müssen im Film. Und dann habe ich dem Crashkurs Bodenarbeit und draufsitzen, Schritt, Trab, Galopp und auf jeden Fall Stopp. Stopp eingebaut, Schritt, Trab, Galopp, mehr konnte er nicht. Und vom Boden konnte er sehr gut halt es abrufen und ein paar Lektionen.
Was ist das für eine Rasse?
Das war auch eine spanische Kreuzung.
Okay.
Den habe ich irgendwo aufgegabelt. Es war auch nicht so, dass ich unbedingt das Pferd jetzt haben musste, sondern den habe ich gesehen, fand ihn toll und habe ihn mitgenommen.
Und hast ihn dann kastriert?
Und dann, genau, er war Hengst und sollte eine Stute spielen und dann habe ich gesagt, ah, das wird nichts. Und der nächste, und beim Ostwind ist ja auch, meistens ist James, aber dann war es auch im 2. Teil, war es auch überwiegend auch Attila. Mhm. Und da ich so, Hengst, und dann sollen die miteinander spielen. Dann gab es so Szenen wie Ostwind und die und das weiße Einhorn spielen verliebt auf der Wiese. Spielen verliebt auf der Wiese. Ich habe nur die zwei Hengste vorgestellt.
Die ganze Zeit beißen sich.
Die zwei Hengste vorgestellt, wie sie sich da gerade ermorden. Da ich mir so, nee, das...
Aber wie kann man denn so eine Szene kreieren? Die einfach eine Woche lang wegsperren, dann spielen die wirklich, also jetzt übertrieben gesagt, also das ist ja schwer zu kreieren künstlich.
Du musst Pferde holen, die spielen. Also tatsächlich für dieses, der eine spielt mit dem anderen. Ich hatte beim 2. Teil Ostwind hatte ich 3 Ostwinde dabei und darunter war ein Araber, Fuchs, den habe ich komplett schwarz eingefärbt und James und Attila. Weil James war zu lieb und zu ruhig zum Spielen, der spielt nicht. Attila war, der denkt nur an Ermorden Und der Araber war eben der Lustige. Mhm. Und dann habe ich den Araber zusammen mit dem Weißen. Und dann habe ich den halt nie zusammen gehabt. Mhm. Nur für die Szene haben wir die halt, haben wir die ein bisschen bewegt vorher, ein bisschen so ein bisschen wuschig gemacht und dann haben wir sie zusammenlaufen lassen und dann das erste Mal zusammentreffen musste dann gefilmt werden. Mhm. Also dann die ersten Minuten zählen.
Ja, aber das zeigt ja auch, wie viel Wissen du hast, wie man es dann doch hinkriegt, ne? Also.
Ja, also das war, ich habe wahnsinnig viel drüber nachdenken müssen, immer wieder bei den Szenen, wie man sowas hinkriegt mit einem Pferd, das mehr oder weniger darzustellen.
Ja.
Aber es war natürlich auch Filmpferde.com, das sind die mich engagiert haben. Mhm. Die haben mir am Anfang auch sehr, sehr viel gezeigt noch mit Tricks und Tipps, wie man so bestimmte Sachen auch machen kann. Also die sind auch Profi-Pferde, Filmpferde-Menschen und die hatten auch schon sehr, sehr viel Ahnung.
Aber ist ja interessant, dass du sagst quasi, dass diese eine Hauptrolle, Pferdehauptrolle, du mit drei Pferden besetzt hast für jede Eventualität.
Genau, genau. Er musste der lustige Ostwind, der ruhige Ostwind und der wilde Ostwind, die waren alle da. Ja. Dann gab es ab und zu noch einen Stunt-Ostwind, die kamen dann aus Frankreich, das waren nicht meine Pferde, die sind dann in Hindernisse reingefallen oder über Autos gesprungen.
Ja.
Dann, im dritten Teil hatte ich vier Ostwinde dabei. Hm. Weil der eine Ostwind musste durch eine Stutenherde rennen, der andere Ostwind musste parallel in der Second Unit mit dem Mädchen über die Berge laufen und teilweise musste natürlich immer noch der wilde Ostwind dann schön steigen, das war ein Attila, und der liebe Ostwind mit der Schauspielerin dann wieder schon brav laufen.
Hm. Aber das hatte ich auch herausgefordert, weil das war schon was ganz Neues, ne?
Extrem, ja, extrem.
Cool.
Die ganzen verschiedenen Pferde, alle Charaktere analysieren, welches Pferd passt auf welche Szene, welche Pferde muss ich einfärben. Dann haben wir in dem dritten Ostwind auch wieder die Nummer gemacht mit der Stute. Und zwar hatte ich noch einen Wallach, das ist mein Palomino, den habe ich mittlerweile verkauft. Und der sollte die Stutenherde anführen. Mhm. Wir haben eine wildfremde Stutenherde von irgendeinem Bauern. Das war die Wildpferdeherde. Dann war da die Mutter von Ostwind, das war eine Palomino-Stute. Mhm. Das war mein Palomino-Wallach. Und ein Sohn, der so aussieht wie Ostwind. Das war ein einjähriger Quarter. Ich glaube, ja doch, einjähriges Quarterfohlen. Mhm. Fohlen. Ja. Aber dadurch, dass die Stute halt so groß war, weil die so eine Lusitano-Mix, Wallach war, war das Fohlen halt sah recht klein aus. Mhm. Und er war schwarz und hatte einen weißen Punkt auf der Stirn. Und dann dachten wir, okay, also auf der Hacienda, ne, wir haben ja recht viele Pferde, haben wir ein bisschen rumgesucht, und das Fohlen würde passen. Den Wallach nehmen wir als Stute. So, und jetzt nehmen wir den kleinen Hengst raus aus seiner Herde, wo er seine ganzen anderen Kumpels hat, und stellen ihn zusammen mit dem Wallach auf einen Paddock. Und schauen mal, wie die beiden so miteinander sind. Das erste zusammen haben wir natürlich auch erstmal schon mitgefilmt, dass eben Stute und Fohlen schmusen. Und dann haben wir eine Woche da stehen lassen zusammen. Separiert von allen anderen, einfach zusammen stehen lassen. Und dann haben wir sie, so wie sie sind, direkt in den Hänger genommen, mit zu der Drehstelle und haben sie rausgelassen in der Stutenherde.
Das heißt, die beiden haben sich verbunden gefühlt.
Die beiden haben sich verbunden gefühlt und sind vorweg galoppiert. Mhm.
Ob das jetzt positiv war oder nicht.
Nein, es sollte so sein. Ja, das war super. Ja, gut, für die war es natürlich eher ein bisschen stressig. Aber
das sah gut aus
in der Kamera. Film war Mutter und kleines schwarzes Söhnchen und dahinter waren alle anderen Pferde.
Also, das hat perfekt funktioniert, der Plan. Ja, verrückt. Und bist du dadurch, ich habe natürlich ein bisschen recherchiert vor unserem Talk hier, bist du dadurch an diesen Profi-Regisseur gekommen, der deine erste DVD mit dir gedreht hat?
Ah, nee, das war der. Wie kam ich denn auf den? Der hat mich angeschrieben.
Weil du hast, ich glaube, mit 22 oder so, ne? Zur 12 war das, glaube ich. Ich habe jetzt mal ein bisschen gerechnet.
Ja.
Hast du die released, ne?
War das nicht? Das war doch viel schwer, oder? Viel früher schon.
Auf jeden Fall.
Das war vor Ostwind, glaube ich, noch.
Wie alt warst du, als du Ostwind angefangen hast?
Ja, 20.
Okay.
21.
Ja. Weil das war ja schon sehr früh. Ich meine, damals war es ja auch sehr neu, das so in
DVD zu packen.
Genau.
Ja, es war meiner Meinung nach vor Ostwind noch. Mhm. Und ja, das muss vor Ostwind gewesen sein. Und es war extrem früh. Und das war mein erstes. Ja, stimmt, das ist mit der DVD. Der hat mich angeschrieben per Facebook. Und dann habe ich so zurückgeschrieben: Was ist das für einer? Was will der? Ja, kann man machen. Und dann wurde es immer konkreter. Und dann musste ich mich tatsächlich hinsetzen und all die ganzen verwirrenden Sachen, die ich meinen Pferden beigebracht habe, auf irgendwelche Wege, die ich versucht habe, für die Pferde logisch zu machen, musste ich ja dann irgendwann zu Papier bringen.
Strukturieren.
Mhm. Und ich bin kein Strukturmensch. Aber es hat mir unglaublich viel geholfen, mein Wissen zu strukturieren. Und da mit meiner Mutter habe ich das noch zusammen gemacht, so ein bisschen so aufgebaut, dass auch alles logisch ist. Und somit aber auch davon wieder zu lernen. Und zu lernen, alles, was ich mit den Pferden mache, etwas besser zu analysieren und besser aufzubauen. Ich habe das ja wirklich alles als Kind einfach so gemacht, wie ich halt gerade dachte und habe bestimmt manche Sachen angefangen, wo ich eigentlich zuerst hätte was anderes machen sollen und ja. Ja, und dann habe ich das zum ersten Mal ins Papier gebracht, hat meine Mutter mir damals noch geholfen und dann haben wir die DVD gedreht.
Wie heißt die?
Motiviere dein Pferd.
Und da geht es um
Freiheitsdressur.
Genau. Grundkurs quasi.
Grundkurs Freiheitsdressur. Das war wirklich, da war ich echt noch jung, wenn ich mich an die Bilder erinnere. Und ja, DVD, eigentlich so, das stimmt alles, aber ich habe mich natürlich jetzt auch schon wieder weiterentwickelt.
Klar. Ich meine, das ist ja fast 10 Jahre her und seitdem ist ja auch viel passiert. Ne?
Genau. Und dadurch habe ich jetzt natürlich die Online-Kurse, wo wir auch alles wieder gedreht haben. Und wo die DVD halt auch wirklich schon sehr überholt ist, alles nochmal von A bis Z, X, Y, alles drin.
Ich habe für meine Meisterarbeit, ich habe ein Jahr lang Pferdewirtschaftsmeister und Schwerpunkt Westernreiten gemacht und dafür musste ich auch alles strukturieren, was auch neu war für mich, was einem aber hilft, um sein System zu verbessern. Vor allem dann in den Vermittlungen auf Kursen an die Schüler. Und da habe ich, glaube ich, dich auch, ich habe es jetzt vergessen nochmal durchzulesen, Social Media Marketing technisch dich durchgeforstet, weil mir ging es so ein bisschen um E-Learning bei Pferden und da bist du ja ganz, ganz vorne. Also es gibt ja die große Plattform WeHorse und du machst es ja quasi für dich selber. Das heißt, du hast alles abgedreht, du hast alles strukturiert, du hast zu allen Videos und dann bietest du Online-Seminare an, ne?
Genau. Ja, also ich habe eigentlich ein Jahr lang diese komplette Struktur sozusagen gedreht. Das ging über ein Jahr, weil wir immer nach Spanien gegangen sind zum Drehen. Und weil wir uns auch während dem Drehen immer noch überlegt haben, für so einen kompletten Kurs, wo alles drin ist, brauchst du auch alle Eventualitäten. Das heißt, du brauchst, wenn ein Pferd stur ist, das nicht macht, wenn ein Pferd zu ängstlich ist, das nicht macht, wenn ein Pferd alle möglichen Verweigerungen, die Pferde natürlich im Alltag bei den Menschen aufzeigen, wo ich gar nicht so drüber nachdenke, aber die halt passieren, musste ich auch irgendwie zeigen. Das heißt, ich brauchte für alle Lektionen, einmal waren die 1, 2, 3, 4, 5 verschiedenen Lektionen zum Beispiel, und dann brauchte ich in diesen Lektionen auch immer verschiedene Pferde. Verschiedene Ausbildungsstand von Pferden, also einmal ein Anfängerpferd, ein Pferd, was ein bisschen was kann, und dann eins von meinen, was die Übung dann zeigt. Und dann aber auch immer noch dominantes Pferd, stures Pferd, ängstliches Pferd. Hast du ja immer, die reagieren in jeder Übung ja auch anders mit den Ausweichmanövern oder mit Gegengehen oder was auch immer. Und dafür haben wir tatsächlich ein Jahr gebraucht, um alles aufzustrukturieren, aufzuschreiben und dann eben auch nach und nach abzufilmen.
Aber das zeigt natürlich auch eine gewisse Qualität, weil das macht ja guten Reitunterricht aus, egal ob es jetzt auch unter dem Sattel oder am Boden ist, dass man nicht nur sagt, ich finde, man sieht viele DVDs, auch von Amis und so, die zeigen, wie es aussehen soll, aber nicht, wie man hinkommt. Genau. Und das bringt Lieschen Müller zu Hause nichts, sage ich immer. Genau. Lieschen Müller muss wissen, okay, wie du jetzt sagst, ich habe das Pferd, das hat keine Motivation oder der hat Angst. Und das ist natürlich sehr fortschrittlich, dass du dir die Zeit genommen hast, aber das braucht ja auch viel Zeit, das alles zu zeigen. Braucht viel Pferde, viel Zeit, viel Struktur.
Und darüber nachzudenken, weil mir passieren viele Sachen gar nicht. Ich habe ja bei vielen Sachen auch schon, okay, das Pferd steht so und so da, zack, 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 dann steht es anders da. Ne? Ich mache dann so dreimal links, dreimal rechts und dann guckt das Pferd mich an, dann ist aufmerksam. Und das haben viele nicht und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hatte ich Glück gehabt, dass ich das Team, mit dem ich zusammengearbeitet habe, die haben sich teilweise echt, jetzt muss ich meine Wortwahl aufpassen, aber die haben tatsächlich echt sich benommen, wie als ob sie keinen Plan von Pferden hätten. Mhm. Aber aus dem Grund, damit ich es erkläre.
Vom anderen Blickwinkel.
Genau. Wir haben immer wieder gesagt, aber warum? Warum machst du das jetzt? Ja. Und wenn er das jetzt nicht macht? Oder was hast du jetzt da gerade gemacht? Das hast du nicht erklärt. Und wieso machst du das jetzt so? Und dann musste ich echt, am Anfang war es für mich echt extrem nervig. Und dann habe ich aber mich dran gewöhnt und habe dann aber auch gemerkt, okay, ja, ne? Also ich muss alles erklären. Ich muss jeden Schritt, den ich mache, aufrollen und zeigen. Fassen. Genau. Und da hilft dir auch wahnsinnig viel so Seminare und Kurse, ne? Wenn du die Menschen siehst. Du siehst die Menschen, du siehst, was sie für Probleme haben mit den Pferden. Oft sind es Sachen, die sich halt einfach auch wiederholen oder Muster, die sich wiederholen oder eben, sagen wir mal, eine schüchterne Frau hat ein zu dominantes Pferd und sowas gibt es ganz, ganz viel. Und da passieren immer wieder dieselben Fehler so, und dieselben Muster, wo die Leute dann nicht weiterkommen. Und das habe ich auch natürlich auch schon eine Weile beobachtet. Das heißt, ich wusste auch schon so ein bisschen, was auf mich zukommt.
Das lernt man durch die Kurse, durch neue Pferd-Reiter-Kombinationen.
Ne? Genau. Und du hast immer wieder ähnliche Kombinationen. Mhm. Und da kannst du dich schon so ein bisschen dran halten und die Probleme, die auftauchen, sind auch immer wieder, die wiederholen sich auch. Desto länger du das machst, siehst du halt, dass sich das immer wieder wiederholt. Mhm. Und dann kannst du für jede Übung eigentlich diese ganzen Ausweichmanöver und die was mache ich wenn halt auch dazu packen.
Also Erfahrungswerte wieder.
Erfahrungswerte, ja, eigentlich.
Ja, ich meine, das ist Fluch und Segen für uns, glaube ich. Wir sind beide mit Pferden groß geworden, mit Profi-Eltern. Deswegen setzen wir viel voraus.
Ja. Ja.
Was für uns total normal ist. Ich weiß noch, wie ich meinem Kind erklären musste, wie es leichter wird. Wo ich denke, ja, verdammt, mach es doch einfach.
Ja.
Wo ist denn das Problem? Also, aber das ist eben, und das macht natürlich, das ist ja das Tolle an unserem Job, ein guter Pferdetrainer ist das andere, aber ein guter Lehrer ist noch was anderes.
Ja, das stimmt. Ja.
Und das, dann werden wir ja nie fertig im Positiven. Das können wir noch 50 Jahre lernen.
Ja, das stimmt.
Ja. Dann, was hast du für ein Team? Ich meine, die Bea Bozell, ne?
Gabriele Bozell.
Gabriele Bozell, sorry. Die ist ja ganz, die sieht man immer wieder. Die macht dann ganzen tollen Fotos und die fördert dich auch schon sehr lange, oder?
Also Gabriele Bozell hat, seit ich ungefähr 14 war, angefangen von mir Fotos zu machen, auch schon früher mal ein paar. Hat dann einen Kalender gemacht, hat mit mir das Buch gemacht und hat mit mir ein paar Kurse organisiert. Ja, bis zu einem gewissen Punkt hat sie halt sehr viel mit mir gemacht. Mhm. Aber hat sich jetzt auch so ein bisschen, seit ich selbstständig geworden bin, hat sich das dann auch wieder so ein bisschen verflossen.
Ja, sind ja so Etappen im Leben. Ne?
Genau, so die Anfangsetappen hat sie viel mitgemacht und war natürlich auch für sie gut. Ne? Mhm. Also sie hat ja meine Kalender auch super verkauft, das war ja ihr.
Ja.
Hat sie ja alles immer gemacht und wir werden auch eine langjährige Freundschaft. Aber seitdem ich dann selbstständig geworden bin und dann gesagt habe, okay, so viele Fotoshootings muss ich jetzt nicht mehr machen, dann ging das so ein bisschen auseinander. Mhm. Und das Team, was ich jetzt habe, sind eigentlich Geschäftspartner in München. Geschäftspartner in Berlin. Geschäftspartner in Berlin. Stefan Nikolaus, seine Frau, die macht halt viel Buchhaltung. Dann habe ich die Vera. Vera ist eine, ein großer Part. Sie hat bei mir lange Unterricht genommen, hat auch den Online-Kurs gemacht, hat auch alle möglichen Live-Kurse gemacht. Und jetzt ist sie übergewachsen mit zum Team eigentlich und übernimmt so ein bisschen die Strukturierung und die Betreuung von unserer Facebook-Gruppe. Also wenn du so einen Kurs kaufst, hast du ja dieses komplette Videomaterial und dieser rote Leitfaden, der da durchgeht und die Videos, die werden auch etappenweise freigeschaltet, du kriegst nicht alles auf einmal, weil die Leute gerne springen. Und dann hast du zusätzlich noch Zugang zu einer geschlossenen Facebook-Gruppe, wo du täglich deine Fragen stellen kannst und deine Videos hochladen kannst. Wir sagen mal, stellt Videos von eurem Training hoch, dann können wir gucken,
wurde das analysiert dann und Feedback gibt.
Und da ist sie natürlich auch ein großer Part von. Das kann ich nicht alles auf einmal alleine machen. Mhm. Und sie betreut die Facebook-Gruppe auch sehr gut. Sie organisiert diese ganzen Live-Calls. Sie haben dann auch mal Live-Calls innerhalb unseren Kursen oder spezielle Fragen und Antworten. Und da ist sie wirklich ein sehr, sehr großer Part.
Also ist sie Vollzeit angestellt bei dir quasi, Mitarbeiterin?
Ja, sie hat auch noch einen eigenen Hof. Sie reitet auch noch ihre eigenen Pferde und so. Aber also sie...
Ist ja fast wie ein Franchise-Unternehmen bei dir. Ja, cool. Ja, und Social Media machst du alles selber?
Nee, da habe ich auch ein Mädchen.
Weil das ist ja auch wirklich Arbeit,
Das ist Arbeit, ja. Und ich bin auch nicht so gut da drin. Also ich bin auch nicht diese Influencerin. Ich habe es mir eine Zeit lang versucht, das zu werden, aber ich kann es nicht. Mir die Kamera in das Gesicht zu halten und jeden Tag die ganze Zeit da rein zu labern, was ich jetzt mache. Und heute bin ich da und da und heute so und so. Und jetzt laufe ich mit dem Wasser ein und jetzt esse ich das und jetzt. Das kann ich nicht. Deswegen braucht es immer jemanden, der ab und zu halt Fotos hochlädt oder der. Natürlich mache ich immer wieder Stories. Mhm. Aber sie tut halt so ein bisschen diese ganze Bewerbung machen. Die Werbung, die geschaltet wird, das macht sie und die speziellen Posts, die irgendwie informative Inhalte haben müssen, die macht sie. Sie kann das auch besser schreiben, besser strukturieren, besser alles verlinken. Da habe ich nicht so viel Ahnung von. Und das ist die Eileen, die ist jetzt recht neu dabei, aber die übernimmt das ganze Social Media eigentlich.
Sehr cool. Bin ich auch froh. Das heißt, du bist nicht mehr viel auf das Hacienda, so wie ich das anhört, oder?
Naja, eigentlich nicht mehr so viel seit Cavaluna. Davor war ich immer noch auf der Hacienda. Dann Cavaluna war ja eigentlich 9 Monate Tournee und dann musste ich davor ja auch noch viel trainieren. Davor habe ich ja ich habe ein halbes Jahr vorher angefangen zu trainieren, mit Trickreiten, Schauspielern und Tanzen.
Kavaluna, bist du jetzt auch ein Hauptact? Hast du davor die Kavaluna auch schon betreut?
Oder? Davor, also ein Jahr davor habe ich die Choreografie für Kavaluna gemacht. Da bin ich so reingerutscht, weil sie mich eigentlich gefragt haben für Hauptdarsteller. Und aber erst für das Jahr drauf. Und dann ist kurzfristig sehr, sehr traurig derjenige, der meinen Job damals hatte, verstorben. Und dann hat mich der Regisseur gefragt und meinte, Kenzi, möchtest du nicht einspringen? Dann kannst du schon mal das Team kennenlernen, lernst schon mal alle kennen, bist schon mal dabei. Und dann habe ich gesagt, okay, springe ich ein. Und dann habe ich angefangen, Choreografien zu machen für die Pferdeshow Kavaluna. Das war damals Welt der Fantasie. Und währenddessen habe ich dann aber auch, und dann bin ich natürlich fast jedes Wochenende mitgereist. Gleichzeitig habe ich dann trainiert für dieses Jahr drauf. Legende der Wüste, wo ich Hauptdarsteller bin. Das heißt, dann musste ich gleichzeitig dann eben zu den ganzen Tanzunterrichten gehen, gleichzeitig Trickreiten machen, dann immer noch zu den Shows gehen und die Choreografien und das Horse Consulting, also die ganzen Pferdemenschen da immer betreuen. Und gleichzeitig dann zurück nach Spanien, um meine Pferde weiterhin zu trainieren. Das
also hat sie die Pferde nicht dabei?
Konnte ich nicht. Nein, die waren ja, die Kavaluna ist ja jedes Wochenende in einer anderen Stadt. Das heißt, du bist mal bei Schweiz, Österreich, ganz Deutschland, Rotterdam, egal, bist immer am Reisen. Das heißt, ich bin immer Wochenende hin und dann wieder zurück. Tanzunterricht war in Düsseldorf.
Gott.
Trickreiten war teilweise in München, teilweise Frankreich, Und da bin ich immer hingeflogen. Also ich bin jede Woche geflogen. Irgendwohin.
Also viel Reisen.
Viel Reisen. Jede Woche irgendwo hingeflogen. Und dann wieder zwischendurch zurück nach Spanien. Und ich um meine Pferde gekümmert. Und natürlich hatte ich da in Spanien aber auch jemanden, der mir geholfen hat, weil sonst hätte das nicht geklappt. Gerade mit den Jungen, weil ich ja die zwei Neuen sozusagen mit auf Show genommen habe. Und und dann habe ich eben ein Jahr lang halt trainiert für diese ganze, für den Haupteck, den ich jetzt letztendlich dann gemacht habe in Legende der Wüste. Wo ich auch sehr, sehr, sehr stolz drauf bin, weil Legende der Wüste, der Regisseur, hat die Geschichte geschrieben, währenddessen er mit mir gearbeitet hat, das Jahr davor. Und er hat ja selber die Geschichte geschrieben und hat sie quasi mir angepasst.
Oh, cool.
Und hat sie so ein bisschen für mich geschrieben und das war sehr, sehr schön. Das ist eine orientalische Geschichte, das ist auch so ein bisschen meine Wurzeln. Dann es geht um eine Kämpferin, eine Amazonin, die quasi das Gute und das Böse wieder in Einklang bringt und die vier Elemente zusammenbringt und somit ihr ganzes Volk rettet und irgendwie so eine ganz schöne Geschichte, aber sie kämpft dafür wirklich. Sie muss halt wirklich hart kämpfen. War auch der Challenge in der Show, weil egal was ich mit meinen Pferden gemacht habe in der Show, ich war immer am Kämpfen. Das ist ja immer dann irgendwie zwischendrin dann die Nummern, die irgendwie so schön sind. Da war der eine mit seiner großen Freiheit, die war dann immer ganz ruhig, die ging dann irgendwie 10 Minuten. Dann war die eine mit dem Wasser, die hat dann da irgendwie eine schöne Dressur geritten mit dem Wasser. Und dann kam Hyänen und Schlangen und dies. Und ich bin da rumgerannt durch die Wüste. Und am Ende kam ich dann nochmal zurück in dieses Dorf mit Garotscha, mit dem anderen Pferd. Und musste dann gegen die ganzen Soldaten kämpfen, irgendwelche Zelte abreißen. Und dann musste ich noch ein Dressurbattle machen. Und ich habe dauernd gekämpft und meine Pferde waren nicht dauernd, immer wenn sie da rein mussten sie Vollgas geben. Natürlich auch.
Es ist sehr anspruchsvoller. Also viele Rollen, viele Pferde, viele Szenen.
Ja, ich war 2 Stunden, also die Show geht 2 Stunden, ich war 2 Stunden auf der Bühne. War für mich auch krass. Also eine Sache ist es reinzureiten, meine Sachen zu machen und dabei ein bisschen zu schauspielern. Okay, kein Problem. Aber ich war natürlich, ich hatte glaube ich 3, 4 Nummern, wo ich mit meinen Pferden geritten bin. Der Rest war ich zu Fuß und bin auf Trickreiten bei einem anderen Pferd, war auch, Trickreiten habe ich nie gemacht vorher. Und dann setze ich mich auf ein fremdes Pferd und muss mich da runterschmeißen, irgendwas vom Boden holen und wieder hoch und dann kriege ich es nicht, dann muss ich nochmal, dann habe ich es wieder verpasst. Und dann musste ich wieder runter, dann musste ich wieder zurück zu den Tänzern rüber, dann haben die mich da irgendwie eingelullt, dann musste ich mit denen plötzlich tanzen, dann musste ich eine Choreografie tanzen.
Also viel hin und her switchen.
Genau, und reiten und vor Leuten kein Problem, aber dann natürlich auch allein, das habe ich auch Szenen, wo ich ganz allein in der Arena war. Sitzt du ganz allein in der Arena, bist du da und wirst gerade zu Amazonen, wirst erleuchtet quasi und musst dann irgendwie so einen nicht choreografierten Tanz zeigen oder Bewegungen, wo du halt dich so Blitze treffen und bist alleine. Irgendwann kommen dann so Reiter rein von der Seite, aber du bist da in der Mitte, alle Scheinwerfer auf dich und du bewegst dich irgendwie, weil niemand so richtig, also gab keine Choreografie so richtig
dafür. Freestyle.
Freestyle, und das war schon krass. Freestyle mit Pferd, kein Problem, aber Freestyle alleine.
Wie viele Shows konntet ihr machen vor Corona?
Wir haben die Hälfte durchgezogen. Also wir haben von Oktober haben wir angefangen bis März. Und wir hatten jedes Wochenende, außer, glaube ich, drei Wochenenden hatten wir frei. Aber sonst jedes Wochenende. Und jedes Wochenende 4 bis 6 Shows.
Wie viele Pferde hatte die da dann? So ungefähr?
Zwischen 30 und 40 Pferde.
Und dann wurde es leider durch Corona unterbrochen?
Genau, ja.
Und wie es jetzt weitergeht, weiß man noch nicht, ne?
Nee, leider nicht. Also sie wollen alle natürlich starten, sobald es losgeht, wollen sie wieder weitermachen und wollen den Rest auch zu Ende machen. Also die Rest der Hälfte, sozusagen, die letzten 3-4 Monate. Aber weiß natürlich keiner, ob das jetzt stattfindet. Und wir hoffen alle, dass es ab Sommer stattfinden kann, ab Juni. Aber am Ende...
Man weiß es nicht. Ja. Ist das denn für dich... Also ich sage immer, Corona ist so eine Zwangsentschleunigung, was nicht nur Nachteile hat. Weil es hört sich ja schon sehr busy an bei dir, oder? Mal zum Durchatmen kurz, oder?
War eigentlich super. Ja. Also ich will es natürlich jetzt, Gottes Willen, viele Leute haben ihre Jobs verloren, viele Leute... Also weißt du, ich will es überhaupt nicht gutheißen. Und auch bei mir natürlich fällt auch eine große Sparte weg. Meine ganzen normalen Kurse und auch Kavaluna und So-Shows fallen weg. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, als die ersten Monate, als es kam und der erste Lockdown war, war es für mich nicht ganz so schlimm. Ich war schon, ich war traurig, dass Corona, dass Kavaluna nicht mehr war. Und dass ich jetzt nicht so, irgendwie ein bisschen traurig, aber irgendwie war es auch entspannt. Mhm. Ne? Auch mal zu Hause sein, mal sich um deinen Freund kümmern. Ganz normales irgendwie zusammen sein und...
sonntags frei machen. Was ganz Neues, ne?
Ja, ich war sonntags frei. Ja. Das ist krass, ja.
Ja, cool.
Ja, normal war bei Kavaluna, als ich dann Show hatte, immer Donnerstag losreisen, Montag zurückreisen. Entweder Auto oder Flugzeug. Und dann 3 Tage hier und den Rest der Tage unterwegs.
Puh, Wahnsinn. Ja, dann, das war doch schon... Jetzt sind wir ja fast in der Gegenwart gelandet von deiner ganzen Biografie. Da habe ich 2 Fragen zum Ende des ersten Teils. Was wollte die kleine Kenzie immer werden?
Was die kleine kennt sie.
Also als Kind hast du...
Ich glaube, ich wollte mal Schauspielerin werden.
Ja, oder, hast du doch jetzt schon geschafft.
Oder Sängerin, aber dafür war meine Stimme zu schlecht, also Schauspielerin.
Ja, sehr schön. Und was würde die große Kenzie der Kleinen sagen, was sie geworden ist?
Ah, von allem ein bisschen. Ich glaube, ich habe alle Träume, die ich mir irgendwie mal in meinem Kopf gesetzt habe, habe ich irgendwie versucht zu verwirklichen und bin auf einem ganz guten Weg. Ich glaube... Also ich habe es irgendwie so die Erfahrung gemacht, wenn du dir etwas wünschst und das nicht verbissen suchst, sondern einfach alles dafür tust, dass du so darauf hinarbeitest, aber diesen Wunsch auch wieder loslässt, dann kommt es irgendwann. Ich hatte lange den Wunsch, Filmpferde, also im Film mitzumachen und Tiertrainer zu sein. Hatte ich ziemlich lange. Und plötzlich sprechen sie mich an nach einer Show. Und das war ganz unabhängig voneinander und hat irgendwie funktioniert. Und dann hatte ich irgendwie, da haben sie mich auch gefragt, ja, was möchtest du denn jetzt noch machen und so. Und ich so, ich würde so gerne mal eine Show machen, wo ich meine Pferde so schön präsentieren kann, wo ich die Leute so richtig rühren, ne, also so gerührt, so emotional bringe. Und ich würde gerne tanzen, ich würde all diese Sachen, habe ich so gesagt für mich. Und dann kriege ich ein Angebot von Kavaluna. Und das war für mich so, das war natürlich, war es ein, 2 Jahre später. Ich habe es dann auch wieder so ein bisschen losgelassen, aber es kam. Und ich glaube, das ist sehr, sehr schön, wenn man irgendwie versucht, einfach positiv immer sich weiter zu verwirklichen. Was ich tatsächlich gemacht habe, ich bin nie stehen geblieben. Ich habe immer versucht, irgendwie weiterzuarbeiten, und das, was gerade kommt, das ist gerade richtig, und da versucht, mehr Energie reinzubringen und das weiter voranzubringen und gar nicht so unbedingt ein Ziel zu verfolgen, sondern einfach weiterlaufen. Einfach weiterlaufen und alles positiv zu nehmen, so wie es kommt, und daraus zu lernen und weiterzumachen. Und dann kommen auch alle guten Dinge eigentlich irgendwie auch wieder zurück.
Ja, das ist das Gefühl. Ja, super. Das war das perfekte Wort, Abschlusswort für den ersten Teil, würde ich sagen. Dann vielen Dank erstmal.
Sehr gerne.
Ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Horse Talk.